Ein herzliches Willkommen zu der neuen Folge der Popcorn-Philosophen. Heute mit der letzten Folge des Jahres, gemeinsam mit Marvin.
Ja, ich sitze auf hier der Seite, Ingo.
Und Sebastian.
Hi.
Auch in der letzten Folge des Jahres haben wir uns wieder drei Perlen der Filmwelt. Ja, diesmal wirklich Perle. Also diesmal ist es wirklich
ja, nur die Creme de la Creme.
Definitiv ausgesucht. Marvin, was haben wir uns heute auch geschaut?
Wir haben Schweigende Lämmer. Könnte man schon mal gehört haben, den Titel.
Der dürfte einer der bekanntesten sein, wo heute gefallen wird.
Dann haben wir Hundreds of Beavers. Auf den freue ich mich besonders in der Besprechung heute. Und dann haben wir als dritten Film noch Der Elefantenmensch.
Korrekt.
Und ich würde sagen, wie immer, geben wir das Wort an Sebastian für unseren ersten Film und eine kurze Zusammenfassung.
Also die Handlungszusammenfassung von Schweigende Lämmer ist wahrscheinlich ein bisschen unnötig, weil es sowieso jeder kennt, aber es geht darum, dass das FBI oder genauer gesagt eine FBI-Studentin oder eine Neuanfängerin vom FBI die einen Serienmörder jagt. Und um was es geht, meiner Meinung nach ist ziemlich viel Feminismus in dem Film. Ich hatte das Gefühl, dass sie die Hauptdarstellerin, die sehr viel Zeit in dem Film einnimmt, praktisch die ganze Zeit unterschätzt wird und irgendwie nur als Spielball eingesetzt wird. Also und das, weil sie eine Frau ist. Also Macht, Kontrolle, Feminismus.
Das kann ich so fast diesmal unterschreiben. Ich finde aber, also diese Hero Journey, wie man immer so schön sagt, sieht man in dem Film richtig gut von Derek Clary Sterling. Also so heißt die neue Agentin, wie sie sich langsam entwickelt, finde ich schon recht gut und auch wie sie sich gegen die Männer, ich sag mal, durchsetzen muss und wie sie das auch macht.
Das nimmt einen sehr großen Teil ein, auf jeden Fall.
Und was soll man sagen? Der Film, das ist ein Klassiker. Ohne den Film gäbe es viele andere Filme, glaube ich nicht. Man kann eigentlich. Der Film selber an sich hat eine super Atmosphäre. Der Spannungsbogen ist eigentlich durchgehend da. Ich finde das Pacing auch, ich sag mal, recht stabil. Das ist jetzt nicht schlecht, das ist aber auch nicht gerade das perfekte Pacing. Aber ich kann eigentlich in dem Film, finde ich, fast nichts zu meckern.
Ich hätte einiges.
Ich denke, ich wollte gerade sagen, unser Sebastian findet da bestimmt listenweise.
Wird nicht die einzigste Diskussion bleiben heute.
Nee, heute wird es wahrscheinlich richtig diskussionsreich.
Ja.
Ja, aber Marvin, was hältst du von? Was sagst du dazu?
Ja, also erstmal muss man vielleicht sagen, dass ich sehr großer Fan von diesem Film bin. Tendenziell bin ich bei dem.
Ja nicht nur der Einzige.
Das stimmt, ja. Tendenziell bin ich bei dem Thema bei euch dabei. Geht auf jeden Fall um Feminismus. Ja, weiß gar nicht, wo man so richtig anfangen soll. Ich finde, es gibt extrem viele sehr, 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 sehr starke Szenen in dem Film. Ein paar Ausnahmen. Ich finde, alles, was so ein bisschen mit Buffalo Bill zu tun hat, ist eher schwach in dem Film. Alles, was mit Hannibal Lecter zu tun hat, ist dafür vielleicht das Beste, was ich jemals im Kino gesehen habe. Jo, ja, so ein bisschen. Ja, bitte.
Ja, die Szene mit Hannibal Lecter brauchen wir ja drüber zu retten, wenn der eben im Film auftaucht. Der ist präsent, der hat eine Präsenz, das ist der Wahnsinn.
Ja. Auch wir sollten drüber reden, deshalb sind wir
auch
hier.
Auch die Kamera immer direkt, also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber bei der Clarice und bei Hannibal Lecter war immer direktes Profil, also Großaufnahme vom Gesicht, da ich schon mal nur gesehen. Es war immer nur bei Denne 2 und das kam so gut rüber, diese ganzen Dialoge.
Ist auch, glaube ich, mit Abstand meine Lieblingsszene. Dieses erste Gespräch im Keller, wo sich beide Figuren das erste Mal treffen.
Das Antasten sozusagen.
Das ist Kameraarbeit, regiemäßig, schauspielmäßig.
Ja, das bin ich bei euch. Das ist super inszeniert. Da ist alles, also das passt perfekt. Man weiß genau, was die Intention ist von den Charakteren, aber auch vom Filmemacher. Wann geschnitten wird, genau was man sieht. Selbst so Kleinigkeiten wie dieser Schieber, wo sie sich so diese Dokumente hin und her geben. Das ist immer so ein richtiger Schlag in die Magengrube, wenn das betätigt wird.
Die Tatsache, dass die zuckt immer zusammen.
Ja. Und diese Nahaufnahme aufs Gesicht, wie du ja schon gesagt hast, Close-ups, das funktioniert absolut perfekt. Das ist auch wirklich gut. Und auch das Schauspiel von explizit den beiden. Also Jodie Foster und Anthony Hopkins, super.
Auch
also,
die Chemie zwischen den beiden ist auch echt.
Ja. Also das ist, es sind auch so schöne kleine Details in dieser Szene, wie dass sie sitzt und er immer über ihr steht, quasi. Ja. Während beide sich unterhalten.
Das ist auch so, ist ein bisschen plump vielleicht auch, aber das ist trotzdem intelligent gemacht. Sie kommt rein und sieht erst diesen ganzen kompletten Psychohaufen von anderen Leuten, ja, die sich gar nicht unter Kontrolle haben. Und dann er ist einfach sich 110% unter Kontrolle.
Ja.
Das macht der Kontrast ist dann noch größer. Dann denkt man, wow, okay, dieser Typ, der hat was drauf, der ist intelligent. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, wie er sie psychoanalysiert innerhalb von 5 Sekunden, ist natürlich auch extrem effektiv. Das ist schon sehr gut.
Ja. Das sieht man ja auch in der ersten Szene auch schon, wenn sie in dieses, sagen wir, Gefängnis oder was kommt oder so, wie sie auch noch so ängstlich ist und dann immer ihre Angst weniger weiter verliert, immer mutiger wird und so. Und das finde ich halt, bei ihr sieht man das halt richtig gut, diese Reise.
Wobei, dieses, da ich ja fast Journey. Ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich widerspreche, aber vielleicht kannst du es mir näher erklären, weil ich hatte nicht das Gefühl, als würde sie sich am Ende besonders anders verhalten. Ich meine, vielleicht reden wir erst am Ende übers Ende.
Ja, aber am Anfang sehe ich halt noch, wie ängstlich sie ist, wie sie auch immer zusammenzuckt. Dieses Zammezucker und so weiter. Und dieses, wir tun uns jetzt. Wie sind zum Beispiel die einzige Szene bei der Beerdigung, wo sie von den Polizisten und so weiter, wo sie noch so ängstlich sich umblickt, wo die ganzen Blicke auf ihr sind?
Ich hätte eher gesagt, sie ist angenervt.
Da, wo
sie
auch, das ist auch die schöne Szene, wo sie dann sagt: Alle bitte raus. Und keiner reagiert. Alle gucken sie nur an, als hätte keiner was gesagt. Und erst, wo der Ende Polizist dann sagt: Ja, komm, Jungs, lasst uns gehen. Erst dann gehen sie ja.
Okay, aber das sagt er auch nur, weil sie ihn dazu aufgefordert hat.
Ja, aber
sie reagieren aber auch nicht, als sie das sagt.
Ja, das stimmt.
Das ist null Reaktion.
Klar, diese Reaktion, das finde ich auch gut. In jeder Szene, wo sie mit Männern interagiert, vor allem wenn es eine Gruppe ist, kommt das rüber, dass sie unterschätzt wird, mega.
Aber die ist ja auch, ich glaube, gerade nur 1,40 Meter oder was, das sieht man ja immer wieder.
Ja, wird das auch ist immer natürlich auch gezeigt. Absicht, die zeigen sie immer. Ich meine, diese Szene am Anfang ist ja schon vielsagend, als sie in den Aufzug geht mit den Ausbildern oder was das ist. Und sie ist die Einzige, die 1,60 Meter groß und alle anderen sind 1,90 Meter groß.
Genau. Ja. Und so zieht sich das halt immer weiter. Aber die entwickelt immer mehr Mut im ganzen Film über, wie sie zum Beispiel dann ins Dunkle in die Lagerhalle geht und so weiter.
So relativ das am Anfang.
Ist relativ am Anfang, genau. Es wird aber dann immer weiter gesehen.
Ich habe es nicht so richtig hundertprozentig gesehen. Sie verhält sich auch am Ende noch jetzt nicht so, als hätte sie alles mega im Griff. Und man, am Anfang ist es auch je nach Szene. Ich meine, zu ihrem Chef sagt sie auch, ja, ich bin nicht so leicht außer Fassung zu bringen. Und auch mit dem Polizisten ist sie jetzt nicht irgendwie, hatte sie jetzt mega Probleme. Aber trotzdem, sie hat immer Angst vor dem Lektor. Ich glaube schon, dass es sogar die Intention vom Film war wahrscheinlich, dass sie sich...
Aber die Angst hat sie keine Angst mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, der hätte eher vielleicht Respekt, aber Angst hat sie keine
Angst
mehr.
Angst hat sie am Ende nicht mehr.
Das hat man ja gesehen auch.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es
deswegen ist... Wie sie ihn da besucht hat in dem Hotel und
aber
so.
Aber ist es, weil sie abgebrüder war oder weil sie ihm einfach vertraut?
Das weiß man halt nicht, aber es kam halt wirklich so rüber, dass er halt wirklich jetzt dann etwas mutiger war ist. Jetzt in meiner
Augen. Die hat ja auch eine gewisse Bindung zu dem aufgebaut.
Ja, aber die ist ja auch dann zu dem... Sind wir auch wieder fast beim Schluss zu Buffalo Bill ins Haus und so weiter.
Aber sie wusste nicht mal, dass es da ist und dann hat sie auch einen halben Nervenzusammenbruch. Aber übers Ende würde ich am Ende reden.
Da reden wir am Ende drüber. Wir sind ja echt beim Anfang. Da ist mir zum Beispiel eine Szene, ist mir. Also ich finde es eine der schlimmsten Szenen im ganzen Film. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ist die Szene, wo die Tochter von der Senatorin, wo die entführt wird. Mit dem Nachttischgerät. Das hat mich so aufgeregt.
Komplett unnötig.
Erstens war das komplett unnötig, weil es in dem Zeitpunkt hast du gar kein Nachtsichtgerät gebraucht.
Er benutzt dann auch gar nicht.
Es ist,
also ich weiß, warum das drin ist. Damit am Ende nicht jemand sagt, wo kommt dieses Nachtsichtgerät her.
Ja, aber am Ende braucht man es.
Ne, braucht man auch nicht. Ist auch unnötig.
Ah.
Aber wie gesagt, das Ende wird noch eine größere Diskussion.
Okay.
Ja, leider ist alles was. Also leider ist Buffalo Bill in diesem Film immer so ein bisschen Mittel zum Zweck.
Ja, ich finde Buffalo Bill...
Deswegen ist er für mich auch absolut nicht... Der Hauptantagonist.
Ja, aber wer soll es sonst sein? Wenn, dann ist es dieser andere Typ, der Leiter von dieser Ehe.
Leiter, der Direktor.
Aber der spielt eigentlich auch keine Rolle. Der hat mit Judy fast nichts oder mit, wie heißt sie, Clarice fast nichts zu tun.
Ja, aber versteht ihr trotzdem, was ich meine? Weil er als richtiger Antagonist funktioniert der fast zu wenig. Ich meine, okay, wir erfahren
weil
relativ...
zu wenig von dem See ist und
meine,
zu wenig
aber man erfährt relativ viel über ihn.
Oder so viel über
alles komplett over the top.
Ja, zumindest so über seine Persönlichkeit.
Ja, also
finde ich auch nicht, dass so viel überfährst.
Ich bin auf jeden Fall eurer Meinung. Ich finde, Buffalo Bill ist mit Abstand, aber mit Abstand der größte Schwachpunkt. Mir gefällt der ganze Charakter nicht, vorne bis hinten. Ich finde nicht, dass er, gut psychoanalysiert wird. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als könnte ich nachvollziehen, was mit ihm los ist. Er ist auch komplett überzeichnet. Er ist ein Nazi, er ist ein Mörder, er ist ein Triebtäter. Er ist einfach jedes das Negative, Böse, was einem einfällt, gibt, ja. ist einfach draufgeknallt worden. Er lebt in einem absoluten Scheißhaufen. Also fand ich richtig mies. Und das auch in dem Zusammenhang, ich finde, der Film funktioniert überhaupt nicht als Krimi. Vielleicht ist es nicht die Hauptintention, aber wir bekommen keine Zeugenaussagen, wir bekommen keine, Tatverdächtige präsentiert, sodass man selbst mitdenken könnte. Jeder Sprung in dieser Ermittlung ist komplett, ich will nicht sagen, an den Haaren herbeigezogen, aber es macht zu keiner Sekunde Sinn, selbst irgendwie drüber nachzudenken. Ich finde, als Krimi versagt er einfach komplett.
Ich glaube nicht, dass er ein Krimi sein soll.
Ich wollte gerade sagen, er wollte wahrscheinlich gar kein Krimi sein. Gut, aber das ist ein Thriller halt. Ein Thriller ist kein Crime. Also kein Krimi.
Ja, der Film besteht schon hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, aber Großteil von dem Film.
Ich finde es ein bisschen weird, ehrlicherweise, dass du ihm das vorwirfst.
Ja, weil das wollte er gar nicht
sagen. Wie wenn du sagen würdest, 7 ist auch kein Crime-Dring, weil du kannst gar nicht mitermitteln, was als nächstes passiert. Da wirst du auch immer nur an den Tatort geworfen und dann ist vorbei.
Naja, aber 7 macht andere Sachen sehr gut, aber darum, wir verfolgen die, wie sie versucht rauszufinden, wer der Mörder ist. Und das funktioniert für mich gar nicht. Ist schon wichtig.
Ja, aber das ist für mich kein Crime-Film. Definitiv nicht. Also es ist kein Krimi.
Finde ich auch nicht.
Ich finde die Szene mit Hannibal Lecter ja auch gut. So ist es ja nicht. Aber wir haben es vorhin überprüft, das sind 15 Minuten vom Film. Also der Rest muss ja auch aus irgendwas bestehen.
Ja, auch der Rest besteht ja auch aus einiges. Wie zum Beispiel auch diese Autopsie finde ich zum Beispiel auch ziemlich gut gemacht. Gerade da, wo die Beerdigung ist von am Anfang, du weißt, was ich meine, diese Wasserleiche. Fand ich auch sehr gut gemacht. Es sind wirklich Dinge drin, die gut funktionieren, auch ohne Hannibal Lecter oder Anthony Hopkins. Naja. Es sind aber nur die Stellen, wo wirklich dann auch nur Clarice Starling oder Hannibal Lecter oder beide halt da sind. Die anderen Szenen im Film kann ich eigentlich eher zu den schwächeren Teilen zählen. Also die zwei tragen den Film.
Also definitiv. Ich finde ehrlicherweise nur das Ende wirklich schwach.
Das Ende hätte besser sein können, ja klar. Also ich sag mal, der Ausbruch von, ich denke, Spoilern brauchen wir jetzt nicht zu frohe, weil den Film hat, glaube ich, jeder schon gesehen.
Ja, also, ich kann mir das nicht vorstellen.
Wir spoilern so oder so, aber dieser Ausbruch von Hannibal Lecter, der ist für mich eigentlich das Finale vom ganzen Film.
Ja, danach.
Und das ist auch nicht mehr wirklich besser.
Das ist auch ein bisschen was, wo ich meine Schwierigkeiten habe, weil ich nicht so genau weiß, wie das im Zusammenhang steht mit Buffalo Bill. Was ist die größere Idee dahinter? Warum sehen wir...
Ne, das steht eigentlich gar nicht im Zusammenhang. Ja, aber das was ist Hannibal ja Lecter und Buffalo Bill, dass der ausbricht, hat ja nichts mit Buffalo Bill zu tun.
In einem guten Film hätte ich gerne, dass Sachen zusammenhängen.
Ja, er hat halt das ausgenutzt, weil Buffalo Bill hat ja die Senatorin. Die
ist schon klar, wie 1:1 zusammengekommen ist. Aber thematisch hat es für mich nichts miteinander zu tun.
Warum? Ja, thematisch braucht es auch nicht.
Naja, ich finde jetzt auch nicht, dass es unbedingt einen Zusammenhang haben muss.
Ja, klar. Okay.
Aber warum sollte er denn nicht ausbrechen?
Ja, jetzt er sieht ja seine Chance.
Natürlich, alles kann irgendwie irgendwann passieren, aber in einem guten Film gehört alles zum Thema. Und ich sehe nicht, was Buffalo Bill mit Hannibal Lecter
zu tun hat. Aber ich glaube, du verschränkst dich zu sehr auf Buffalo Bill. Der ist nicht wichtig für den Film.
Wenn der ist der Haupttäter, ist den sie suchen. Nein. Er hat mehr...
Ein 0815-Kerl hätte auch die Senatorin entführen können. Die Tochter. Und dann hätte die den... Auf Deutsch sagt, der Direktor hat den Deal mit der Senatorin gemacht, dass er gesagt hat, hier, wenn du der Hannibal Lecter in den freien Vollzug steckst oder so, hilft er uns, deine Tochter zu finden. Es ist ja egal, ob das jetzt Buffalo Bill war oder sonst ein 0815-Kerl. Darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, dass er in den freien Vollzug kam und dann die Chance gesehen hat. Weil am Anfang wurde mir schon gesagt, gerade, er wird nie im Leben mehr seine Zelle verlassen.
Ja, aber...
Und da sieht er seine Chance zur Flucht und die ergreift er auch. Ja, und wie er das macht, ist einfach... Das ist genial.
Aber in dem Film geht es nicht darum, dass wir Hannibal Lecter jagen, sondern es geht nun mal darum, dass Clarice den Mord aufklärt und diese entführte Tochter findet.
Nein, eigentlich geht es darum, dass sie sich weiterentwickelt, oder?
Ja, es geht doch gar nicht um Hannibal Lecter jagt.
Ich finde auch, dass es nicht wirklich um Buffalo Bill geht.
Na gut, dann vergessen wir den Plot halt. Reden wir ja nicht mehr drüber.
Es wäre jetzt egal. Es hätte auch, wie gesagt, ein 0815-Kerl sein können, wo die Tochter entführt. Von den Senatoren.
Zumal ich das auch gar nicht so schlecht finde. Es führt halt.
Ich finde
es halt den Plot voran, ob es das jetzt sonderlich intelligent macht.
Ich finde es jetzt auch nicht gerade besonders mies, aber der Film ist unheimlich gut bewertet. Da setze ich nochmal recht hohe Maßstäbe dann
ja, an. Aber das kriegt er für mich voll ab.
Ja.
Das kriegt er für mich auch, weil dieses Zusammenspiel zwischen Hannibal Lecter und Jodie Foster ist so gut.
Ja, wenn du sagst, Anthony Hopkins und Jodie Foster oder Hannibal Lecter.
Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Ja, zwischen Anthony Hopkins und Jodie Foster ist so gut, dass es für mich den kompletten Film trägt.
Ja, macht's auch.
Aber nur 15 Minuten vom Film oder 12. Nee,
selbst wenn die beiden nicht...
Wenn sie nicht gemeinsam...
Selbst wenn sie nicht gemeinsam im Bild sind, habe ich immer das Gefühl, dass sie gewisse Dinge nur macht, weil er sie dazu bringt.
Genau.
Weil er sie so ein Stück weit auch manipuliert.
Auch wenn man nett sieht, auch wenn man Hannibal Lecter nett sieht, ist er eigentlich immer im Film
Er ist trotzdem präsent. Immer präsent. Ich finde ihn unglaublich präsent, deswegen...
Okay, dann erklärt mir mal, wo er präsent ist am Ende, als sie bei Buffalo Bill die
Brüder... Ja, da gar nicht mehr. Aber das Ende ist auch...
Haben wir vorhin schon gesagt, das Ende ist etwas der schwächere Teil.
Ich würde sogar Ingo recht geben, dass der Film seine Geschichte eigentlich in dem Moment beendet, wo er ausbricht.
Das ist für mich...
Und der Rest dann nur noch passiert, damit dieses Telefonat am Ende stattfinden kann.
Dann wäre aber er der Protagonist. Ich meine, wenn ihr das so seht, ist fair, aber ich weiß ja nicht.
Für mich ist er der Protagonist, ja.
Wie entwickelt er sich weiter?
Er bricht aus.
Okay.
Gut, er entwickelt sich definitiv weiter, weil, okay, aber das ist halt erst ein Nachfolger, Hannibal.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil das Ende von Hannibal Lecter in dem Film halt nicht das Ende ist, sondern wahrscheinlich eher der Anfang.
Das ist sein...
Von der Geschichte so, aber...
Okay, aber wir bewerten das Schweigen der Lämmer, nicht Red Dragon genau. Oder sonst was.
Das ist für mich trotzdem kein Negativpunkt.
Nee, ist für mich auch nicht.
Definitiv nicht.
Also ich finde, der Film sieht fantastisch aus.
Jupp.
Würde ich auch widersprechen. Ich finde, der sieht höchstens okay aus.
Nee, der sieht super aus.
Nee, ich finde,
der sieht auch super aus. Die Kameraarbeit ist auch super.
Ja, die Kameraarbeit, was die Close-Up betrifft und so weiter, ist wirklich top.
Ja, auch die Winkel.
Aber ansonsten, ja...
Die Kulissen sind einfach mega standardmäßig. Man könnte auch sagen langweilig. Das Einzige, was ein bisschen raussticht, ist das Haus von Buffalo Bill.
Ja, würde ich dir gar nicht zustimmen.
Wow.
Würde ich dir gar nicht zustimmen.
Also was findet ihr denn so cool? Die Büros vom FBI-Gebäude, die Straßen, auf denen sie rumrennen? Das ist alles nur langweilig.
Die Büros vom FBI-Gebäude finde ich extrem spannend, wie die designt worden sind, weil die sehen krass aus wie ein Knast.
Das ist auch die Psychiatrie und so weiter, wie die designt worden ist. Also ich finde jedes,
der Keller, wo am Anfang ist, auch super designt.
Keine Ahnung.
Dieser Hotelraum, wo er dann zum Schluss
in dem... Auch super.
Mit dem Stacheldraht.
Ja, okay, der Raum, das gebe ich... Ja, der war ganz okay, das war nicht schlecht, aber...
Wow.
Ich meine, keine Ahnung, wenn ihr das schon als super tolle Kulissen anseht, weiß ich auch nicht.
Das Szenenbild von denen, das ist wie ein... Ja, okay, ein 7 hat für mich nochmal einen höheren Peak, was das betrifft.
Ich würde auch sagen, dass wenn man ihn mit 7 vergleicht, er von dem Szenenbild und den Kulissen her schlechter ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber beide Filme sind super da drin.
Ja, auf jeden Fall.
Das kann ich absolut nicht zustimmen. 7 ist in einem ganz anderen Universum. Wenn du mich fragst, kannst du auf jede von diesen DVDs da zeigen, ganz egal, einfach random. Bestimmt bessere Kulissen als Schweigen der Lämmer.
Nee.
Würde ich jetzt auch, so gehe ich nicht mit. Da gehe ich definitiv nicht.
Ich auch nicht.
Was Kamera betrifft, okay. Die ist, wie gesagt, sie ist mehr als okay.
In manchen Szenen finde ich die sogar absolut überragend.
Ich habe nicht viele überragende Kamerashots gesehen. Zum Schluss eher als okay. Ja,
besonders erstes und zweites längeres Gespräch zwischen beiden.
Ja, das sind Close-Ups.
Ja,
das sind nur Close-Ups.
Ja. Aber wie die Kamera auch positioniert ist, dass man ihn beim zweiten Mal nicht direkt sieht und so, dass er hinten im Eck sitzt.
Also ich sage euch was, ich glaube, das läuft einfach drauf raus, wie man das jetzt gewichtet. Wenn man sagt, mir ist alles egal, die zwei Gespräche sind eine 10, also ist der Film eine 10, okay. Wenn man aber sagt, ich bewerte den
Rest... Aber das trägt für mich den Rest, also bis auf das Ende trägt das für mich fast alles.
Also ich weiß nicht, wie die Gespräche, wo sie dann irgendwie mit diesem Vater von dem ersten Opfer redet, das macht einfach gar nichts. Das ist einfach auch, wie ist sie auf die Idee, das ist wieder was anderes, das ist eigentlich der andere Punkt, aber wie ist sie auf die Idee gekommen, in die Spieluhr oben in den Deckel reinzuschauen und dann zufällig diese Bilder zu finden? Keine Ahnung, das funktioniert
nicht. Gut, aber haben die Bilder irgendwas gebracht? Nee, sorry. Die Bilder, die hat sie sich angeguckt, da war ja diese halb gekleidete Dame drauf, mehr nicht. Da war kein Buffalo Bill oder sonst was drauf. Die Bilder haben ja gar nichts gebracht. Die Szene hätte man komplett rauslassen können.
Kann man auch darüber reden, warum sie das überhaupt durchsucht, das Gebäude?
Ah ja, weil es die erste war und durch Hannibal Lecter sie rauskriegt, ja, oder beziehungsweise erfahre, er muss sie gekannt haben, weil sie begehrt hat.
So.
Das ist schon klar. Und hat halt da wirklich versucht.
Aber es war nicht schlimm.
Es war auf deine Fotos ja nicht immer Buffalo Bill drauf oder so. Deswegen.
Ja, deswegen
soll ich. Also anscheinend war es ja irgendwie ein Indiz. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass man dem nicht richtig.
Und was für ein Indiz soll das sein? Naja, Polaroids Fotos da drin von sich selber.
Ja, daraus hat sie geschlossen, dass sie einen Freund hat. Und den Freund ist ja den sie gesucht hat. Der war ja dann Buffalo Bill. Deswegen hat sie mit dieser Freundin geredet.
Der Indiz war ja eher, wo sie den Kleiderschrank aufgemacht hat.
Das und war dann der Indiz, dass er Schneider ist.
Ja, und da ist es ja dann echt kumme, er schneidet sich aus der Haut die Kleider. Ja,
das war aber gar nicht der Link. Der Link war, dass sie die Freundin gefragt hat, ob die gestorben ist, Kleider genäht hat für jemanden. Und das war die Frau, die das Haus gemietet hatte, in dem Buffalo Bill jetzt wohnt.
Das denkt Sebastian. Sebastian, ein anderer Film, oder?
Das stimmt doch einfach nochmal ganz kurz. Stimmt das, was du gerade erzählt hast?
Also, die hat mit der Freundin geredet von der Frau, die als erste ermordet wurde.
Ja.
Und hat sie gefragt, ob die Schneidarbeiten für irgendjemand durchgeführt haben. Dann hat die gesagt, ja. Die hat Schneidarbeiten für die Frau irgendwas durchgeführt. Und die hat das Haus besessen, in dem Buffalo Bill jetzt wohnt. Und deshalb ist sie da überhaupt hin und hat ihn gefragt, ob er eine Visitenkarte oder was auch immer der hat.
Ja,
und das war der Grund, warum sie da überhaupt gelandet ist.
Ja, okay.
Die Visitenkarte nicht von ihr, sondern von dem Bruder, weil der wüsste, wo sie ist.
Ja, wie auch immer, irgendwelche Dokumente.
Ja, stimmt.
Ja, okay, aber
wie gesagt, diese Polaroid-Fotos, die hätten wir auch weglassen können, das hat für mich.
Aber fand's jetzt auch nicht schlimm, dass sie die gefunden hat. Oh Gott, hat sie halt in eine Schachtel reingeguckt.
Na, schlimm ist es nicht, aber ich meine, wir haben jetzt schon viele Sachen, die nicht so schlimm sind, sagen wir es mal so.
Was denn noch?
Naja, aber das ist auch wirklich.
Also du hängst dich gerade wirklich an Teile auf.
Ja, finde ich auch. Du machst ein bisschen so, als wäre der sechste Mord bei 7 der halbe Film und dann wäre alles ganz schlecht.
Ich sag's nochmal, wir haben 15 Minuten
Hannibal Lecter. Gleich mit 7, bitte.
Naja, muss man aber stellen.
Ja, also. Leider Gottes, ja.
Muss man stellen.
Also hör zu, ich habe ja gewusst, dass ich euch nicht von irgendwas überzeuge. Ihr findet den super und das ist toll. Ich sage euch nur, was meine Augen die Probleme sind. Und ich finde den Film ja auch nicht mega mies. Ich sehe es wie ihr. Ist jetzt nicht mega schlimm, aber ist auch kein Meisterwerk.
Oh doch, ist ein Meisterwerk.
Für mich ist er halt doch ein Meisterwerk.
Ist ein Meisterwerk.
Für mich gehört er zu einer der perfektesten Filme.
Ja.
Ja, bin ich absolut nicht dabei. Und jetzt können wir zum Ende kommen, weil da funktioniert gar nichts mehr.
Ha, gar nichts mehr würde ich.
Ich finde den trotzdem noch spannend am Ende.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, es hat halt nicht diesen Spannungsbogen oder diese, wie nennt man das, diese, mir fällt das Wort, nein, ist aber auch egal, von der Flucht von Hannibal Lecter. Diese Dramatik, genau, die hat es halt nicht am Ende, leider Gottes. Daher ist für mich die Flucht von Hannibal Lecter, wie er es da rauskommt, auch wo ich das erste Mal gesehen habe, ich habe den damals im Kino gesehen, da, also das ist für mich jetzt der, keine Ahnung, 50. Rewatch schon von dem Film. Diese Szene, wie er da rauskam, damals im Kino, wo ich schon nicht wusste, dass er das da drunter ist und so weiter, das war mega. Das muss, wo man das erste Mal das gesehen hat, man hat da geguckt und hat wirklich gedacht, wow, wie kann man sich sowas Geiles ausdenken? Heutzutage ist es halt 0815, klar, aber damals, Wahnsinn.
Ich finde es auch cool. Ich finde es wirklich
gut. Und dieses Bild, ich weiß halt nicht, wie er es geschafft hat, den Polizist hier zu hängen in den Käfig, aber es ist ja auch egal. Ich weiß nicht, wie er den anderen da hochgedrückt hat in den Fahrstuhl, ist ja auch egal. Aber dieses Bild allein, damals im und heute auch wieder, wo ich es sehe, bei dir jetzt auf der Leinwand, es sah einfach diese Lichteffekte, diese Schatten, alles wie der Polizist da im, wie nennt man das, gekreuzigt an dem Ding hängt. In dem Käfig.
Blutadler.
Ja, Blutadler ist es nicht, aber so wie ein Adler halt durch
die Klinge. Ja, ich gebe dir absolut recht. Bombe. Das einzige Problem ist halt, dass es nichts mit Clarice oder Buffalo Bill zu tun hat.
Ja, aber für mich trägt der Film auch nicht Buffalo Bill, sondern eher Hannibal Lecter und Clarice Starling.
Bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Man ist das auch das, was die Fortsetzungen behandelt haben und so weiter und so fort. Aber ich finde, das macht halt storytechnisch, hätte man es besser machen können einfach.
Gut. Wie gesagt, das Ende brauchen wir jetzt nicht viel drüber zu retten. Sie geht ja in das Haus. Dieser kurze, die kleine Dialog finde ich schon ganz nicht schlecht gemacht mit den zwei im Haus. Aber als die Szene dann anfing, da im Keller,
das ist das.
Ab da.
Ja, das ist leider nicht so gut.
Wurde es leider etwas schwach.
Ja, aber vielleicht, ich meine, vielleicht erklär dir mir das, weil das ist ja schon sehr wichtig fürs Ende. Im übertragenen Sinne ist sie im Dunkeln, weiß gar nichts. Und er hat alles in der Hand, weil er dieses Nachtsichtgerät hat. Mhm. Soll das jetzt irgendwie im übertragenen Sinne heißen, dass sie immer noch von ihm kontrolliert wird, dass sie keine Ahnung hat von dem, was sie macht, dass sie, ich meine, so müsste ich das ja analysieren. Und dann ganz am Ende erschießt ihn zwar, aber das ist jetzt mehr, also das sieht jetzt nicht aus, als wäre es kontrolliert gewesen. Deshalb war es meine Frage ganz am Anfang. Ich hatte irgendwie nicht so richtig das Gefühl, als hätte sie am Ende die Sache so im Griff. Deshalb ist für mich auch das Ganze, die Frage irgendwie, ist der Subtext, dass sie unterschätzt wird, aber eigentlich weiß, was sie macht? Oder ist der Subtext, dass sie halt keine Ahnung hat und es ist okay, dass die anderen Leute sie als Spielball benutzen?
Nee, ich denke eher, sie wird unterschätzt, weil das sagt sie ja auch beim Film ab und zu mal, wo, wenn sie immer sagt, so, wo jetzt, wie heißt er? Der Direktor, ich weiß nicht mehr, wie der Direktor Hayeswalk sagt hat, ja, das ist einer der hübschesten Polizisten und so weiter, wo sie dann sagt, ja, ich habe aber das und das und das. Also sie wird schon arg unterschätzt und sie spielt auch damit.
Ja, wie gesagt, aber ganz am Ende habe ich nicht das Gefühl, als wäre das jetzt so umgedreht worden.
Nee, ganz am Ende ist es ja, du musst dir ja vorstellen, wir als Zuschauer, also du siehst schon, dass der Keller ist stockdunkel. Du siehst halt wirklich gar nicht so, kein Licht, nichts.
Ja, ja, ich rede halt thematisch. Das bedeutet ja, sie steht im Dunkeln. Und ja, sie ist genau. Immer noch praktisch, sie hat immer noch keine Ahnung und Buffalo Bill als Mann steht über ihr.
Ja.
Und wie gesagt, die erschießt ihn zwar, aber das erscheint jetzt nicht so, als hätte sie irgendwie einen Plan gehabt. Das wäre irgendwie anders, wenn sie dorthin gekommen wäre.
Aber könnte man das vielleicht nicht als symbolischen Sieg sehen?
Was meinst du? Also wenn du sowieso unterschätzt wärst, dann schieß einfach in alle Richtungen.
Nein, das meine ich nicht. Dass das ein symbolischer Sieg über den Mann ist, für sie als Frau.
Das war ja nicht nur ein symbolischer Sieg. Die haben ja komplett das Magazin.
Sie schießt in das Magazin rein. Aber es ist nicht irgendwo auch ein Stück weit ein symbolischer Sieg?
Ich gebe dir recht. Offensichtlich hat sie gewonnen. Aber sie hat halt nicht auf souveräne Art gewonnen. Weißt du, was ich meine?
Ich finde aber diese Szene, wo sie schießen tut, die finde ich schon wieder richtig gut gemacht, weil du siehst richtig, wie sie sagt, er zieht ja den Hahn zurück, es klickt. Sie hört ja nur. Sie sieht ja nichts mehr.
Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich hatte einfach nur, wie es genau jetzt die Szene ist. Aber das hat für mich so gewirkt, als würde sie einfach panisch schießen und halt zufällig
treffen. Nee. Das macht sie ja nicht. Er zieht der Hahn ja zurück, sie hört es und dann dreht sie sich genau in die Richtung und schießt dann ihr ganzes Magazin ein.
Sie schießt offensichtlich, weil sie
ihn
hört.
Was ich mega geil finde, ist, wo dann das Licht dann wieder angeht und wo er da liegt, wo sie dann hergeht und erstmal ihre Waffe wieder nachlädt. Wie Warum? Sie panisch ihre Waffe wieder nachlädt.
Was gefällt dir daran?
Ich bin Horrorfilm-Fan. Oft genug, es gibt genug Slasher und so weiter, wo das Opfer den Killer erstmal wurschtlos schlägt, ihm nicht die Waffe wegnimmt und dann losrennt. Wo ich jetzt mal denke, wie blöd ist denn die? Oder der oder das. Und da sehe ich in der Szene, wie sie, obwohl sie ihn gerade erschossen hat, also 6 Kugeln reingejagt hat, trotzdem diese Panik hat, er könnte nochmal aufstehen und ich lade jetzt nochmal meine Waffe nach. Und die richtet sie auch wieder direkt drauf.
Okay.
Also das fand ich schon, ich fand das cool. Und das hat mir gefallen, die Szene. Ja, gut, euch nicht, egal.
Nee, die hat mir nicht gefallen. Ich habe mir einfach nur keine Gedanken gemacht.
Also, ich mache mal halt andere
Gedanken. Ich alles zu Szenen mit Buffalo Bill grundsolide und alles andere finde ich halt überragend, deswegen.
Okay, dann vielleicht könnt ihr mir auch noch das mit den Lämmern erklären, weil das ist mir auch nicht so, das habe ich ja vielleicht zu dumm dazu.
Nee, aber das habe ich auch nicht verstanden.
Warum das ich schon war das ein Problem? Oder?
Ich habe den Film jetzt schon so oft gesehen, ich habe das auch noch nie verstanden, warum. Also sie geht ja hier, weil die Lämmer ja schreien, kann sie ja nicht schlafen. Sie geht ja dann hier und rettet ja einen Lamm.
Sie versucht's.
Nö, sie nimmt's ja mit.
Und stirbt am Ende trotzdem.
Es stirbt, ja natürlich. Aber trotzdem, sie hat sie gerettet in dem Moment. Es wurde nicht zur Schlachtbank gesorgt.
Okay.
Ja, was soll ich sagen? Und sie wacht ja immer wieder nachts auf, weil sie nicht schlafen kann, weil sie diese Lämmerschreie hört.
Ja. Wie hängt das mit dem Film zusammen?
Naja, sie will Leute retten, deswegen ist sie offensichtlich beim FBI.
Genau. Und wenn sie es schafft, denn zu retten, dann hören die Lämmer auf zu schreien. Also so interpretiere ich das.
Deswegen fragt sie Hannibal Lecter ja am Ende
auch. Okay, aber das ist ja jetzt wirklich, also ja, das ist ja das, was der Film letztendlich auch sagt, aber das ist ja jetzt ein bisschen wenig, finde ich. Also warum sind es ausgerechnet Lämmer, warum...
Genau, könnten auch Igel sein, Schweigen der Igel, Schweigen der Schweine.
Ja.
Ich glaube, es ist eher nur, weil der Buchtitel halt einfach so dadurch besser klingt, was weiß ich.
Vielleicht wird es auch im Buch besser erklärt.
Ich will es hoffen.
Ich habe das Buch... doch, ich glaube, von... Nee, Thomas Harris. Ich glaube, das tue ich mal... Ja, das
kriege ich schon mal auf dein E-Book-Reader.
Die E-Book-Reader. Das lest man vielleicht mal durch.
Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nichts Großartiges mehr zu sagen.
Also ich finde, fand Sound, Musik, fand ich auch.
Ja, finde ich auch. Also doch.
Mehr als gut. Mehr als gut.
Ist mir nicht negativ aufgefallen.
Jetzt nicht überragend, aber mehr als gut.
Ja.
Mir ist aber aufgefallen, dass die deutsche Synchromäse ist, aber das tue ich dem Film jetzt mal nicht anrechnen.
Ja, gut. Okay.
Die ist jetzt nicht so gut, ja, das stimmt. Die
ist jetzt, ja, fehlerbehaftet auf jeden Fall.
Nicht nur sind Sachen einfach falsch übersetzt, sondern sie ist einfach auch viel zu emotionslos und korrekt. Das ist seltsam.
Sie ist ja deutsch.
Ja.
Sie ist ja deutsch.
Ja.
Aber ich finde, die Hintergrundmusik, die sitzt eigentlich immer on point. Also das hat mir immer sehr gut gefallen und auch die ganzen Soundeffekte, wie zum Beispiel diese Klappe, die gibt dann Schlag. Also
ja, ja, super. Das Sounddesign ist super.
Ja,
das echt ist top.
Die Inszenierung da war...
Sogar der Sound zum Schluss ist auch richtig noch gut. Obwohl die Szene, ja, nicht so das Wahre ist. Aber technisch muss ich sagen, der Film ist, wie gesagt, von 1991. Ich finde einfach, ja, ich muss ihn sagen, ich muss finden, ein Meisterwerk.
Man könnte ja nochmal über den wohl bekanntesten Twist reden, und zwar, dass das so geschnitten ist, als würden die sich ums gleiche Haus kümmern, das FBI-Team und die
Super.
Wer ist die, Janice?
Clarice Starling immer noch.
Und dann, nachdem 4-5 Mal geschnitten worden ist, kommt aber raus, okay, das ist gar nicht das gleiche Haus, die sind komplett an unterschiedlichen Stellen und das FBI-Team ist am falschen
Ort. Ja, nee, du siehst ja nicht einmal, in welchem Haus überhaupt Clarice Starling ist, weil du siehst ja gar nicht, dass sie in einem Haus ist, sondern du siehst erstmal nur das FBI und siehst den Kerl. Dann siehst du FBI, genau, siehst den Kerl. Nein, du siehst erst, als er die Tür öffnet. Und vorher klingelt ja nur das stimmt. FBI.
Super.
Das ist ja gerade das Tolle dran. Gut. Wenn sie das Feuerauge gelöst hätte, das wäre
Blödsinn gewesen. Ja, das wäre Blödsinn gewesen. Aber nee, man sieht erst in dem Moment, dass es die falsche Tür ist, als
er die Tür öffnet.
Ja, ja, absolut. Absolut. Aber man weiß nicht, zu welchem Haus sie vorher geschnitten haben. Das könnten auch beide gewesen sein, aber das kann man halt nicht nachvollziehen.
Ja, ja. Ja, aber super.
Also das war für damals, war das schon richtig gut. Heutzutage ist es aber auch wieder so ein Ding, wo man halt bekannt ist und auch schon andere Filme so.
Das stimmt, aber das finde ich trotzdem noch gut. Ich finde, es funktioniert trotzdem noch.
Ja, ja, klar, funktioniert es noch. Aber ich denke, also ich habe es, glaube ich, das erste Mal bei Schweigen der Lämmer so gesehen.
Ja, das war, glaube ich, auch der erste Einsatz von der Technik. Ja. Oder von der,
wie soll man von sagen? Von der Machart.
Ja,
war super.
Ist er halt wirklich, ich sag ja, es wäre viele Filme, gäbe es nicht, wenn es nicht Schweigen der Lämmer gäbe wird. Ganz klar. Absolut. Deswegen ist es für mich...
Das Problem ist, ich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, ob es funktioniert, weil ich bin mir nicht... Also jetzt habe ich den ja schon gesehen, wir haben alle schon gesehen. Deshalb, man wusste ja schon, dass das ist.
Ajo.
Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich beim ersten Mal erstaunt war oder nicht.
Aber sowas von.
Ich kann mich noch
daran erinnern, weil
das mein erster Watch erst 2-3 Jahre her ist. kann ich mich noch ziemlich dran erinnern, ziemlich genau dran erinnern.
Und ich war im Kino damals, wo er rauskam. Ja, ich weiß, liebe Hörer, ich bin so alt. Aber und damals war es für mich im Kino, war es also noch ein Plusultra. Ich bin rausgekommen aus dem Kino, nur das Kiefertief und hab mal gedacht, wie kann man sich sowas ausdenken?
Grüße an den Noah, das ist ein Spitzname.
Das hatte ich nur danach bei 7, wo ich gedacht habe, steck den Regisseur weg.
Nein, bitte nicht. Bitte steck David Fincher nicht weg.
Ja, aber das hat
vielleicht nach der Kille.
Ja, steck den mal weg. Nimm mal das zurück, steck den weg.
Aber wie gesagt, bei Schweigen der Lämmer, ich bin aus dem Kino raus und ich war einfach nur begeistert. Und das hat so gut geklappt.
Ja, ich bin auch großer Fan.
Wie gesagt, auch diese Szene, wo man wirklich denkt, oh, der sitzt, der liegt jetzt da auf dem Fahrstuhl. Jetzt haben sie ihn. Wie kommt er da raus? Das sagst du im Kino und du bist schwer davon ausgegangen, dass es Hannibal Lecter ist da oben drauf.
Ja, die Idee ist auch das, cool.
Die Idee ist Bombe.
Obwohl er halt natürlich, sagen wir mal, also die Menschheit wäre besser dran, wenn er tot gewesen wäre.
Warum? Dann gäbe es ja die anderen zwei Teile nicht mehr. Ja, aber okay, du hast die anderen noch gar nicht gesehen, gell?
Nee.
Ah, okay. Also der
Teil, ich auch nicht,
in
übrigens.
Hannibal in Florenz und so.
Okay.
Na gut.
Sollte man die schauen?
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall.
Red Dragon soll wohl gut sein, aber ich habe ihn noch nicht
gesehen. Red Dragon spielt aber davor. Da ist Hannibal Lecter noch als Psychiater unterwegs. Da ist er noch nicht im Knast.
Da beginnt er seine Kannibalenkarriere erst.
Nee, da läuft sie schon. Aber
okay. Ist noch nicht aufgeflogen.
Es ist bei der Rote Drache, man kann es kurz nächst kurz machen, bei Rote Drache spielt er nicht die Hauptrolle.
Ja, okay.
Sondern spielt wieder einer wie du sagen würdest, Buffalo Bill, die Hauptrolle. Und das ist, wie heißt der Schauspieler?
Ich halte ihn auch nicht für die Hauptrolle in Schweigen der Lämmer.
Boah, okay. Ich schon. Aber gut, das sind zwei verschiedene.
Ja, ist auch.
Ja, ohne Hannibal Lecter wird Schweigen der Lämmer nicht funktionieren.
Das stimmt, ja.
Das ist aber nicht die Definition. Er entwickelt sich nicht weiter und bringt auch den Plot nicht wirklich vorwärts.
What? Er bringt... Okay, komm, Marvin. Okay, diskutiert ihr zweites
aus. Er agiert auch praktisch nicht. Nur bei Sachen, die nichts mit dem Plot zu tun haben.
Nee, ich sag da einfach gar nichts zu. Das ist komplett erfolgreich, ich sag da nichts zu.
Was sagt Marvin so gern? Das ist Quatsch.
Das ist ja wirklich geisteskranker Quatsch. Er bringt den Plot nicht voran. Nee, stimmt.
Nee.
Was macht er denn?
Er bringt sie erst mal auf die Spur schon.
Alles, was sie macht, ist von ihm gesteuert.
Der steuert sie.
Aber das heißt nicht, dass er es macht. Sie macht's.
Sie wird doch gar nicht dazu kommen. Die würde gar nichts machen. Die wird doch
hoch vielleicht und auch weiter. So finden, so wie sie die Bilder gefunden hat, einfach random.
Alter. Nee, das wäre wirklich zu blöd. Weil wenn man was Schlechtes finden will, dann kann man was Schlechtes finden. Das ist nicht mal was Schlechtes. Aber ja.
Nee, okay, aber von der technischen Seite sind wir uns einig, von der Atmosphäre her.
Das sehen wir zwar nicht, aber...
Ja, was das CD-Bild halt betrifft, aber ansonsten hast du sonst noch was zu... Komm, du hast auf der Liste bestimmt noch ein paar Sachen zu melden.
Nee, ich hab sonst nichts.
Ah, okay.
Sind wir ja schon durch.
Was
schon?
Denn?
Ja, dann, ey.
Nee, der Film ist es auch wert. Und ey, ich brauche eigentlich, hat man es schon rausgehört, ich bin schwer begeistert. Für mich ist das eine glatte 10 von 10. Kann ich leider Gottes auch nicht abwerten oder sonst was. Ich glaube, wenn ich ihn auch zum 100. Mal gucke, würde ich ihn abwerten. Ist für mich einer der perfektesten Filme. Bis auf die letzten 10 Minuten könnten besser sein. Aber sie sind jetzt nicht übelst schlecht. Also sie ziehen jetzt nicht den ganzen Film runter wie andere Filme. Deswegen 10 vor 10. Passt. Marvin?
Schließe ich mich mit einer 9 von 10 an.
Mit einer 9 von 10. Und jetzt, Sebastian, haltet eure Ohren fest.
Ich dachte, ihr überzeugt mich irgendwie vielleicht, dass ich den hoch bewerte, aber ich bewerte genau wie das letzte Mal 6 von 10. Ich finde ihn auch gut, so ist es nicht, aber nichts davon hat mich jetzt irgendwie mega beeindruckt oder keine Ahnung. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Gut, die Geschmäcker sind verschieden, jeder sieht Filme anders da.
2,3 Millionen Leute sehen den Film bei einer 8,6.
Ja, und für das, was die Mehrheit sagt, ist immer richtig.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich auf Spotify sagen darf und was nicht. Naja, ich hätte gesagt, wir gehen
zum nächsten Film
über. Zum nächsten Film über.
Der hat vielleicht nicht ganz so viele Diskussionen.
Am Arsch. Sebastian.
Ja, du musst okay, ja schon sagen, was für ein Film, ja.
Ja, es geht um Hundreds of Beavers.
Sag mal noch den Regisseur.
Von Mike Cheslick.
Habe ich nämlich nicht rausgeschrieben.
Mike Cheslick.
Von 2023.
24.
24 sogar?
Mhm.
Okay.
Ja, okay. Also der Plot ist, dass ein Typ, der Apfelwein gebrannt hat, alles verloren hat und dann versucht, Biber zu jagen, um sein Leben wieder aufzubauen? Fragezeichen. Und um was es geht. Ich habe tatsächlich einiges rausgehört. Es geht in meinen Augen ziemlich viel um Amerika, Kapitalismus und Kolonialismus. Also im Sinne von, er ist ganz unten, aber durch der amerikanische Traum ist, dass er sich ja wieder hocharbeiten kann, indem er sich einfach anstrengt und dabei die Natur und die Flora und Fauna ausbeutet, bis alles kaputt ist. Und deshalb Kapitalismus, Kolonialismus und Amerika.
Gutes Amerika habe ich ja 6 sehe, den Kapitalismus auf jeden Fall, definitiv.
Ich finde, manchmal kann man Filme auch tot erklären, indem man versucht, ein Thema rauszulesen.
Aber das ist, ich finde es relativ offensichtlich.
Ja, Kapitalismus sollte ich auch sagen, definitiv.
Ja, es gibt einen Verkaufsstand, wo er sich hocharbeiten muss.
Ja, the American Way.
The American Way, ja.
Und der Kollateralschaden ist ihm auch völlig egal.
Na, egal würde ich jetzt nicht sagen, aber...
Ich meine, die Biber richten auch ganz schön viel Schaden.
Ich wollte gerade sagen, allen Leuten ist relativ egal, was mit der Natur passiert.
Also man muss dazu sagen, der Film ist schwarz-weiß. Das ist ein fast Stummfilm. Also es wird so gut wie kein Dialog in dem Film. Es gibt gar keinen Dialog, gell? Nee, gar keiner. Es gibt gar keinen Dialog in dem Film.
Es gibt schon einen Dialog, aber den hört man nicht.
Das ist halt ein nicht hörbarer Dialog, danke.
Also es gibt Texttafeln, das will ich damit sagen.
Ja, das sind aber auch nur ganz wenige.
Ja, ganz wenige. Und es gibt aber so ein paar, wie soll man sagen, so ein paar Geräusche, die Leute machen, so kein wirkliches Wort, aber so Grunzen und Zustimmung und so.
Oder ein Schreien.
Viel Schreien. Da haben sie mal geschrien, ja.
Also es ist ziemlich... Also unser Zuhörer, wenn sie kenne, 20er, 30er Jahre, Charlie Chaplin, Buster Keaton und so, da ist er eher angelehnt, wenn man sowas kennt.
Oder Looney Tunes.
Die sind nicht schwarz-weiß gewesen, aber ja.
Aber
die waren auch gezeichnet.
Ja, aber die Hälfte von dem Film ist auch gezeichnet.
Wo ist denn da viel gezeichnet?
Das ist alle Computergrafik.
Ja, das ist Computergrafik. Das ist alles gut.
Naja, okay. Gut, heutzutage zeichnet man auch mit dem Computer. Ja.
Man muss dazu sagen, die Biber sind keine Biber. Also keine CGI-Biber, was ich schon sehr gut fand. Genauso wie die Hasen. Waren auch keine CGI-Hasen.
Das hat man rausgesehen.
Nö, also Viecher sind alle nicht CGI.
Ja. Ja. Bei den Fliegen war ich mir nicht sicher.
Ah, die Fliegen vielleicht. Ja, das
Es ist unglaublich schwer, diesen Film zu beschreiben.
Naja gut, das ist eigentlich nicht so schwer. Es ist eine mehr oder weniger zusammenhanglose Aneinanderreihung von Slapstick-Einlagen.
Ja, also ich habe ihn damals das erste Mal gesehen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal gesehen. Ich habe damals gesagt, gerade Buster Keaton trifft Looney Tunes. Das trifft es eigentlich am ehesten. Also es geht auch darum, man sieht halt, wie so, wer zum Beispiel jetzt von unseren Zuhörern Roadrunner kennt. Roadrunner und Coyote. Sowas ungefähr geht der halbe Film über am Anfang. Wo er versucht, die Hasen zu fangen. Wo er versucht, die Biber zu fangen mit alle möglichen...
Kannst du sagen, den ganzen Film?
Ja, später hinaus gelingt es aber. Was im Roadrunner und Coyote nie passiert.
Das stimmt.
Nie gelangt.
Das wiederum ist wahr. Ich glaube, es gibt eine Spezialfolge, wo es mal passiert.
Ich weiß auch gar nicht, weil während im Filmstudio irgendwas gesagt hatte mit dem Akt, da habe ich echt überlegt, hatte, wo ist deine Akttrennung?
Oh, die Aktbreaks.
Die Aktbreaks, die habe ich echt gesucht dann, nachdem du das gesagt hatte, Hosch. Ich wüsste gar nicht, vielleicht wäre der erste Akt, wo er das Messer, wo er es kriegt, würde ich auch nicht immer sagen.
Nee, man ist schon im zweiten Akt, als er zum ersten Mal zu dem Händler geht und die Tochter trifft. Das ist noch der Anfang vom zweiten Akt, ja. Es sei denn, man sagt, dass der Prolog der erste Akt ist, aber das wäre nur dieser Gesang, weil dann verliert er alles, aber ich würde eher sagen, der Anfang vom Film ist da, wo er schon nichts mehr hat.
Genau.
Und dann der zweite Akt oder der Übergang zum zweiten Akt ist, als er dann zu diesem Händler einmal geht.
Ich würde sogar eher sehen, der zweite Akt ist da, wo er sich dem anderen ausschließt und lernt, wie man die Viecher halt jagt, um zu überleben.
Ja.
Und dann der dritte Akt ist dann, wo er bei dem Biber drin ist, im Biberbau, das ist klar. Also ja. So wird ich sehe.
Weiß nicht, ob wir das jetzt durchziehen wollen, aber wir können jetzt die Hero's Journey analysieren. Normalerweise wird am Anfang das Bedürfnis von jemandem gezeigt, dann weigert er sich normalerweise das Abenteuer zuvor. Also es gibt Call to Adventure, dann weigert er sich. Dann gibt es einen Mentor, den haben wir auf jeden Fall, das ist dieser ältere Prepper.
Deswegen, also wir haben da eine reine Hero's Journey, ganz klar. Wie aus dem Bilderbuch.
Ja, das ist auf jeden
Fall. Also da brauchen wir eine drüber.
Das Einzige, was ein bisschen unstandardmäßig ist, dass wir relativ spät erst kapieren, was sein Ziel ist, finde ich. Normal ist das Call to Adventure im ersten drin, Akt, aber dass er die Frau gewinnen will, erfährt man relativ spät.
Ja, aber sein Ziel erst einmal ist ja erst mal das Überleben. Er hat nur Hunger. Der arme Kerl hat nur Hunger und will dann fischen, will Eier essen, will Biber essen, will
das
ja alles
stimmt,
essen.
Aber das ist so basic, dass es auch keine Weigerung geben kann. Ich meine, niemand weigert sich, was zu essen zu suchen.
Gut, und dann kommt halt diese Love Story, nachdem er das erste Mal dann bei dem Händler ist. Eigentlich ist es beim ersten Mal nicht einmal, erst beim zweiten Mal. Und da spielt sie halt. Ich finde halt dieses Spiele, wo sie mit ihm macht, immer so cool. Es muss ja der Vater gewesen sein, der Händler.
Höchstwahrscheinlich.
Da sind wir uns so einig, dass es nicht der Bruder oder der Mann ist. Und dass sie da dann immer aufregt dadurch, oder mit dem, wie soll man das erklären, Marvin?
Teasen?
Ja,
Necken?
Necken, genau.
Teasen ist ein super Wort dafür.
Teasen ist top.
Teasen ist super. Das
Wort des Abends.
Ja.
Das ist dafür.
Wort des Abends ist King.
Da kommen wir später dazu. Das dauert noch. Nee, aber... Ach, jetzt habe ich einen Hänger. Was soll man sagen zu...
Boah, ich finde es super schwierig, darüber was zu sagen. Ich glaube,
man muss ihn einfach sehen, aber ich empfehle ihn auch jedem... Nee, eigentlich nicht.
Ich empfehle ihn wirklich auch niemandem.
Er ist schon sehr speziell, auch von der ganzen Aufmachung und so weiter. Ja. Also sowas muss man schon mögen. Und man muss sich auf jeden Fall drauf einlassen, dass es halt wirklich so einen Film auch gibt und nicht gleich am Anfang sage, oh Gott, was gucke ich doof an Dreck und ich bin raus.
Selbst in der Mitte und am Ende muss man das noch machen.
Also, ich finde ja auch die Idee richtig cool. Das sieht man jetzt auch wirklich nicht jeden Tag. Das ist so ein Collage-Stil. Der Typ ist zwar echt und ist auch nicht verkleidet. Dann haben wir diese verkleidete Tiere, was
mega die auch als Menschen
seltsam verkleidet ist, aber ja, es sind Menschen, die verkleidet sind. Es soll auch nicht realistisch aussehen. Es soll eigentlich auch dumm aussehen.
Ich finde auch, es sieht richtig cool aus.
Und dann haben wir diesen ganzen Effekt im Hintergrund, die ja auch nicht realistisch sind, aber es ist halt so, wie soll ich sagen, wie so ein bisschen ein Collage-Stil. Finde ich also gut. Was mir allerdings in dem Zusammenhang nicht so gefallen hat, dass ich fand es nicht so ganz konsequent. Sie haben ihn schwarz-weiß gemacht und Stummfilm mehr oder weniger, aber es ist nicht hundertprozentig durchgezogen. Ich hätte, wenn ich schon schwarz-weiß mache,
schwarz-weiß ist er,
dann hätte ich ihn auch 4:3 gemacht, weil, also wenn, das gehört in meinen Augen zusammen.
Ja, okay.
Und wenn ich einen Stummfilm mache, dann hätte ich ihn auch ganz stumm machen sollen, wobei da kann ich noch, da kann ich noch vielleicht einen Abzug machen, weil
es wär,
ein eigener Stil ist.
Es wäre aber schon ganz witzig gewesen, wenn er zum Beispiel, wo er da tritt in den komischen Eisigel, was weiß ich da, auf jeden Fall, wo er schreit, dass man Schreie sieht und dann eine Texttafel.
Das wäre cool
gewesen. Das wäre super gewesen.
Hätte ich auch
besser gefunden als ich schreie.
Und damit hätte man auch lustig machen können. Man hätte einfach einmal normal schreien, dann hätte man so richtig große Buchstaben machen können, wie er das nächste Mal reintritt und so. Dann wäre es immer lustiger gewesen.
Genau, das muss ich auch sagen, das hätten sie besser machen können. So war es ja damals auch in der Stummfilmzeit, dass man auch ein Schreien oder so auch mal in der Texttafel gesehen hat.
Auf jeden Fall, ging ja technisch gar nicht anders.
Weil es ein Stummfilm war.
Mein anderes wirkliches Problem ist, dass der viel zu lang ist. Diese Skits sind nicht jetzt weniger lustig als ein Roadrunner-Skit oder was von Buster Keaton, oder vielleicht sind sie schon ein bisschen weniger lustig, aber das Problem ist, diese Sachen sind immer sehr kurz. Ein Roadrunner geht vielleicht 20 Minuten, so ein Film von Buster Keaton, keine Ahnung, 40 oder so, und der Film geht 108 Minuten. Das ist harter Tobak. Und
er hat auch ein Talent dafür, jeden Gag dreimal zu verwenden, ne?
Ja, ich meine, manchmal wird es ja auch lustiger. Das muss man schon auch zugeben, aber das war einfach viel zu lang.
Manchmal finde ich es schon schlimm.
Nach einer halben Stunde hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, ich habe es kapiert, ich habe es gesehen. Alles, was halbwegs lustig ist, habe ich drüber gelacht, was nicht so viel war in meinen Augen, aber okay, das ist Geschmackssache.
Ach, mir
und dann hat es sich übertrieben gezogen.
Ja, gegen Ende nicht mehr.
Wirklich
gegen Ende nicht mehr. Aber am Anfang?
Ja, am Anfang. Aber ich finde, deswegen finde ich auch, die Gags erzählen sich relativ schnell aus.
Ich finde, das Ende zieht sich auch viel zu lang. Ja. Leider Gottes. Ich finde am Anfang die Jagd nach den Viechern, was sich da ausdenkt und was halt alles schief geht, finde ich echt tuppi. Aber bis halt in den Biberbau kommt und dann schwächelt da doch arg der Film.
Ich finde schon deutlich vorher. Man muss natürlich sagen, das ist klar.
Das mit der Karte finde ich echt top von dem Trevor.
Oh, die war so lang. Oh, und jeden von diesen Abschnitten hat mir ist einmal ganz außen rum gegangen. Oh,
ja.
Gott im Himmel, das war viel zu viel.
Ich finde aber, es ist cool gemacht worden. Cool gemacht. So wie so in einem Computerspiel.
Boah, ich finde aber auch,
der
will zu viel.
Der will zu viel.
Ja, also
85 Minuten wären so viel besser gewesen.
Ich sag sogar, 60 Minuten wären perfekt gewesen.
Dann wäre es bei deinem Mann, dann hätte ich wirklich vielleicht hoch bewertet sogar, weil dann wäre dieses Gimmick hätte auch getragen, weil das trägt keine 108 Minuten, also nicht mal annähernd. Und man, wie gesagt, ich wollte es gerade eben schon sagen, Humor ist Geschmackssache, das ist bei Comedies offensichtlich. Manche finden es lustiger als andere, das ist immer für jemanden passt und für jemanden passt nicht. Ich fand es jetzt auch nicht so lustig, aber es wäre noch rettbar gewesen, wenn es nicht so extrem lang gewesen wäre.
Ja, gebe ich euch recht. Wie gesagt, ich fand, man hätte vieles rausschneiden können, was auch für mich auch nicht mehr funktioniert hat, aber weil man es halt auch schon zigmal gesehen hat und es wurde nicht witziger dann zum Abschluss. Aber diese Szene, gerade mit dem Hund, mit den Hunden, wo Pokerspiele und da, zuerst Skat, dann Poker, dann also ich spiele alle möglichen Kartenspiele und immer einer verschwindet, fand ich immer so geil.
Ja, manche Gags auch wirklich Gags, lustig.
Die haben echt super
gezündet. Aber manche Gags fand ich auch wirklich unlustig.
Ich fand selbst, ich jeder? manche Gags schon noch lustig. Dieser eine Gag, wo der Baum umfällt und der Hase weicht aus, nur um da von einem kleinen Ast getroffen zu werden. Ast, ja. Das war mega lustig. Oder natürlich, wo dieser Eispflock in das Auge von dem Wolf reinknallt. Das war, es gab wirklich paar lustige Sachen. Aber
witzige Szene. Auch gerade dieser Running Gag mit dem Fuchel. Da war einfach viel zu viel. Viel weniger bringen müssen.
Das stimmt, ja. Vor allem, die benutzen den ja wirklich die vollen 108 Minuten lang, den scheiß Gag.
Für mich haben vielleicht 20% der Witze halbwegs gezündet. Das ist nicht so viel.
Ja, bei mir waren es etwas mehr, aber es waren halt auch wirklich viele dabei, wo ich dann gesagt habe, ich bin jetzt überdrüssig, ich bin satt.
Warum, weil er seine Gags auch so oft benutzt, weil die auch teilweise echt plump sind.
Ja, das Plumpe ist ja nicht immer das Problem, weil war es früher ja auch. Das ist Slapstick. Slapstick ist plump.
Ja, ich glaube nicht, die Idee war nicht jetzt hier besonders
nichts muss niveauvolle. Ja. Also die dürfen schon plump sein, das ist das Problem. Hm. Aber diese dauernde Wiederholungen, ja, das nervt war mich das
auch,
Schlimme.
Hat mich auch extrem genervt. Ja, ansonsten.
Ansonsten kann ich eigentlich zu dem Film jetzt, ja, man kann eigentlich nicht arg viel dazu sagen, entweder wir haben es in der Review mal gehört, gerade wenn wir mal liebten oder mal hassten.
Ja, und das würde ich zu 100%
das unterschreiben. Das kann man auch 100% unterschreiben.
Ja gut, dann verschwenden wir also, keine Zeit, sondern wir bewerten einfach, oder?
Du willst heute hier durchrennen.
Ja, nee, aber ich meine, hast du noch was zu sagen?
Also ich habe nichts mehr zu sagen, tatsächlich. Ja, muss man sich sehr genau überlegen, ob man den sehen will, wenn man... Ich wüsste auch nicht, was... Also ja, keine Ahnung, ich wüsste auch nicht wirklich, was die Zielgruppe von dem Film ist.
Also ich habe ihn empfohlen, ich habe ihn mitgebracht. Jetzt werde ich gesteinigt dafür, aber hey, haut eure Wertung heraus.
Sebastian, willst du als Erstes oder soll ich?
Ich fange gerne an, ja. Wird nicht freundlich, wird nicht nett, aber ich gebe 3 Punkte.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass du nicht einmal lachst und ich sau oft lache und ich dann am Ende weniger Punkte gebe wie du.
Also ich kann es kurz noch sagen, ich hätte niemals einen Punkt dazu geben können, weil die Idee einfach schon zu cool ist und der Stil, das muss ich schon bewerten und zu ein, zwei Sachen war noch lustig. Ja, aber ich würde nicht nochmal schauen.
Ich habe aber manchmal nur gelacht, weil ich es krass dumm fand.
Ist auch
genau. Ja, das ist es aber auch. Das ist ja okay. Das trägt aber auch vieles im Film.
Also es wird euch jetzt vielleicht ein bisschen schockieren, aber ich gebe 4 Punkte.
Also Sebastian ist nicht schockiert. Ich kenne euch, also nee, ich bin da nicht schockiert. Ich habe mal sowas schon Dinge können bei euch.
Ingo 10 von 10. Weil ich von Hannibal leg deine 1 hin vor.
Ich muss sagen... Ja, ich muss sagen, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Umso öfter man sieht, umso schlechter Wetter eigentlich. Der zündet am Anfang ziemlich stark.
Ist immer ein Qualitätsziel.
Danach, ja, und es zeigt mir, dass ich ihn da doch etwas runter bewerte, aber ich gebe ihm noch wirklich eine solide 7. Die kriegt er noch von mir. Der hatte vorher von mir eine 8, bevor ich ihn noch mal gesehen habe. Jetzt hat er eine 7. Weil ich finde, viele Gags zünde, bei mir auf jeden Fall. Ich kann mit dem Slapstick-Humor, gerade was sowas wie Buster Keaton damals oder dann auch die nackte Kanone und so, das ist voll so mein Ding. Niveauloses.
Mann, die nackte nicht Kanone nachdenke. Hat das zehnfache Niveau.
Ja, okay, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich meine, also, ja, wenn es dir gefällt, gefällt es dir. Da ja, kann man
und
nichts
der Stil finde ich halt, es gab oder es gibt keinen anderen Film, der nur in der, nicht immer in der Art so ist. Ich wüsste keinen Film, der dem ähnelt. Und dass er sich getraut hat, so einen Film zu machen und mit so einem niedrigen Budget und alles, Hut ab. Hätten sich nicht viele getraut. Hätten nicht viele gemacht. Auch den Regisseur, den kennt man jetzt eigentlich nicht wirklich.
Der hat wohl schon mal so einen ähnlichen Film gemacht, aber ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe den noch vorher noch nicht davon gehört, aber...
Ja, mir geht's genauso.
Gut.
Aber gut, jetzt haben wir die 2 Filme durch. Da es ja unsere letzte Folge ist, ich weiß, viel wird man dazu auch nicht sagen können, aber wie fandet ihr das Kinojahr?
Kacke.
2025.
Kacke. Schlecht.
Schlecht?
Schlecht.
Schlecht.
Mies.
Ich bin ein bisschen überrollt. Lass mich mal kurz hier meine IMDb-Bewertung aufmachen.
Also du hast, glaube ich, wie viele Filme?
Vielleicht 8.
8. Und wenn du so, ja, ich sag mal, so einen kleinen Rückblick machst, was war das Beste für dich dieses Jahr?
Ich weiß nicht, ich habe super viele auch nicht gesehen, weil ich finde, dass mich super viele nicht mehr ansprechen.
Ja, nee, was war der Beste, was du gesehen hast?
Den ich gesehen habe.
Ja,
es war wahrscheinlich, laut meiner IMDb-Bewertung, Predator, Killer of Killers.
Puh. Also ich habe 7 Filme gesehen, das ist auch unheimlich wenig und der Großteil davon war auch nicht so sonderlich. Negativ rausgestochen hat Mickey 17, dem habe ich einen ganzen Punkt gegeben.
Huiuiui. Ja, dem habe ich 3 gegeben.
Der war schlechter als 100 Beavers.
Deutlich.
Deutlich.
100 Beavers habe ich nicht gehasst beim Schauen.
Also, okay.
Oh ja, ich finde es viel, also man bewertet Filme, die einen wütend machen, viel schlechter als Filme, die einem irgendwann einfach egal sind.
Ja. Bezüglich dem Besten, ich habe einen Tie, also 2 Filme haben 8 Punkte und die fand ich auch beide relativ gut oder richtig gut sogar. Und zwar war das Blood and Sinners, der
Vampirfilm.
Der war ein bisschen zu lang, aber er war auf jeden Fall cool. Und K-Pop Demon Hunters, was mega, mega seltsam ist und das ganze Konzept. Und ich war auch echt skeptisch, aber ich habe den geschaut und ich fand den wirklich gut. Die Story funktioniert, der grafische Stil ist super. Ist von den Machern von den Spider-Man-Filmen, also Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse.
Die Leute sind super.
Die sind super. Und ich zeigen jetzt mit K-Pop Demon Hunters auch, dass sie auch andere sagen können.
Ich habe den K-Pop Demon Hunter auch geguckt. Also mit den ihren Ramen-Nudeln-Fans und so weiter. Ich fand den eigentlich auch schlecht, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht so hoch in den Himmel gelobt wie du jetzt, aber.
Ich meine, ja, ich habe ihm auch nicht 10 Punkte gegeben, aber ja, ich habe ihm 8 Punkte gegeben. Fand ihn richtig cool.
Ja, war auch. Also man kann sich ihn anschauen. Must have ist es jetzt nicht. Was war der andere Film mit 8 Punkten bei dir?
Blood and Sinners.
Ja, Blood and Sinners. Den habe ich auch gesehen. Ja, fand ich aber auch recht gut.
Wie gesagt, ein bisschen zu lang, aber ansonsten sehr cool.
Coole Story, die Aufmachung war schön.
Ich bin auch Fan von Ryan Coogler.
So ist ja, jetzt nicht. Also, Szenebild war auch echt klasse und so weiter.
Diese Idee mit diesen Musikgeistern, super.
Ja, er hat definitiv Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, nee, also bei mir muss ich sagen, es war ja ein ziemliches Horrorfilm-lastiges Jahr.
Mhm.
Es kamen ein paar ganz hochkarätige Horrorfilme raus und da war es, ja, ich würde sagen, für mich sticht ganz klar raus Bring Her Back von dem Macher von Talk To Me, der neue. Und der war so wahnsinnig gut. Also ich bin Horrorfilm-Fan und ich muss sagen, es gab 2 Szenen im Film, wo sogar ich wegschauen musste, wo ich ganz Körper Gänsehaut bekam und das ist recht selten. Deswegen, also der Film, der hat es mir richtig angetan.
Ja, der Film ist gerade auf meine rote Liste gewandert, ohne dass ich ihn jemals gucken werde.
Warum?
Ist noch auf meiner Liste.
Weil du weggeguckt
hast. Weil ich sogar weggeguckt habe, also dann muss er schon richtig.
Ja. Ich fand Talk To Me super, das heißt, der ist schon auch auf meiner Liste, ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Fandest du ihn sogar besser als Weapons?
Ich sehe Weapons nicht als Horrorfilm, das ist mein Problem. Ich sehe Weapons eher als Crimefilm. Ist für mich eher ein Crime oder ein Thriller, aber kein Horrorfilm.
Und muss man eher den schauen oder eher den anderen?
Ich sag mal, sowas wie Weapons hast du nicht gesehen. Also sowas gab es wirklich noch nicht. Wo du, kennst du, wie heißt denn der Film, 8 Blickwinkel?
Nee.
Wo du eine Szene aus 8 verschiedenen Blickwinkeln von 8 verschiedenen Leuten siehst. Der Film heißt so, 8 Blickwinkel, glaube ich, heißt er.
Sag mir nichts.
Ist das so wie der Film von Kurosawa da, das Lustwäldchen?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das Lustwäldchen.
Machen auch ganz bekannte Schauspieler. Egal. Auf jeden Fall geht es ja im Weapon darum, du siehst die Story immer und immer wieder, aber immer aus 5 verschiedenen Perspektiven. Und das ist so top gemacht. Und jedes Storystück, wie es die Person sieht, geht ungefähr 15, 20 Minuten. Ja, sagen wir 15 Minuten. Und hört aber immer mit einem Twist auf. Oder mit einem Cliffhanger. Und das ist so geil gemacht.
Okay.
Das zieht sich durch. Also ich würde sagen, für euch zwei ist Weapon besser als Bring Her Back.
Vielleicht gucke ich den dann mal.
Weil Bring Her Back ist schon richtig, puh. Also der ist schon richtig harte Kost. Was ich auch, ich sag mal, was ich euch empfehlen kann, ist Together. Das ist aber eher jetzt wieder so Body Horror mäßig.
Habe ich ja nichts dagegen.
Drauf steht, ist
aber Together. Aber nur, wenn es richtig gut ist.
Er zieht sich am Anfang. Am Anfang ist er recht öde. Der Prolog, die Story, bis es endlich mal losgeht. dann ist es arg konstruiert, aber dann die, so die letzten 15, 20 Minuten kann ich euch sagen, Halleluja, wenn sich die zwei Körper verschmelzen, dann ist schon nice gemacht.
Ja, und ich in der Hand, da oben liegt er.
Es gab noch wirklich ein paar andere, wie, ihr habt denn da?
Nee, da oben liegt der Substance, da muss ich gerade dran denken.
Ach so. Ja, ansonsten, es gab wirklich ein paar gute Filme, aber mein, was war mein Most, mein schlechtester, war ich vor kurzem erst, The Running Man. Und bei mir 2 Punkte kriegt.
Ja, bei mir war es Mickey 17.
Ein so schlimmer Film.
Wow. 2 Punkte.
Den hätt's auch nicht, gebraucht. Es ist, Running Man kann ich keinem empfehlen. Aber gut, wer Action mag und so weiter, kann sich ihn gerne auch googeln.
Diese Remakes und diesen Sci-Fi-Action-Film aus den 80ern haben grundsätzlich nicht gut funktioniert. Ich erinnere mich an Total Recall. Das ist, glaube ich, 2017 oder so. Das war auch schon
mit Genies. Colin Farrell.
Ja. Oh, ja. Das werde ich mir niemals angucken. Das habe ich mir ganz oben auf der Liste geschrieben.
Doch, also angucken kann man sich mal.
Nein, wieso? Ich will, nein, das gibt das Original. Warum soll ich das Remake gucken?
Ja, das macht gar keinen Sinn. Ich meine, klar, du kannst sie gucken, dann hast du halt 90 Minuten totgeschlagen und das ist jetzt auch, tut nicht weh, aber gut ist es auch nicht.
Nein, dann guck lieber doch mal das Original.
Wir hatten aber halt das Jahr nur Remakes oder halt irgendwelche Franchise-Filme. So neue Ideen gab es kaum.
Ja, das nervt
deswegen mich. Tut gerade bei dir Blood and Sinners oder bei mir halt Weapon oder Bring Her Back ziemlich rausstechen, weil das halt was Neues ist.
Mickey 17 war auch eine neue Idee.
Das war aber auch eine scheiß Idee. Habe ich von Anfang, ich habe euch gewarnt. Ich habe euch sogar gewarnt.
Egal. Hatte.
Ich hatte ist euch
mir gewarnt. Trotzdem lieber als Marvel-Film Nummer 45.
Ja. Korrekt.
Ja, die Marvel-Filme. Was hatten wir das Jahr an Marvel-Filmen?
Ich habe Thunderbolts gesehen.
Ja, da waren wir im Kino.
Thunderbolts 5 waren Punkte. Mal, ja.
4.
Das war jetzt nicht so toll. War
Thunderbolts, habe ich auch komplett schon wieder vergessen, den Film.
War Thunderbolts?
Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern.
War Thunderbolts eigentlich der einzigste?
Nee.
Das Jahr. Captain America.
Captain America.
Der sah so scheiße aus. Ach Gott, und da war da, dafür war er 350 Millionen oder so.
Captain America, ach ja, der neue
Brave.
Habe ich nicht gesehen.
Oh.
Ich gucke das auch nicht mehr. Früher habe ich das noch geguckt, wenn es danach auf Disney Plus rauskam.
Ja, auch dann immer.
Also, selbst da gucke ich das jetzt nicht mehr.
Ja, besser ist es.
Nee, also da bin ich jetzt auch raus, was das MCU betrifft. Ist schade. Ich habe zum Beispiel bis zu, was ist es, 5? Bis zur Season 5?
Von?
Vom MCU.
Ah, wir sind das jetzt in...
Wir sind in 6er, oder?
Nee, wir sind, glaube ich, jetzt erst in 5.
Ja, bis zu 5 fand ich es noch gut. Der erste 5er war ja der Ant-Man, glaube ich.
Nee.
Der neue Ant-Man, doch. War, glaube ich, der Anfang von dem ersten. Nee. Von 5er.
Das ist Phase 4.
Der neue Ant-Man war keine Phase 4.
Ja, ist 4. Doch auch egal.
Aber ist egal, ist egal.
Ist Phase 4.
Ist egal.
Aber, naja.
Wie gesagt, das MCU ist tot. Und wie gesagt, wenn Filme rauskommen, die halt wirklich neu sind und neue Ideen bringen, die waren halt echt selten.
Ja, und es sind leider nur noch halt Horrorfilme.
Was ich aber ja jetzt nicht per se schlecht finde.
Ist leider mit Abstand das kreativste Genre.
Ist auch günstig zu produzieren.
Ist es. Und
automatisch erfolgreich.
Auch das.
Naja. Automatisch erfolgreich, wie finde ich jetzt eine gute Überleitung? Gar nicht.
Das kein bisschen.
Gar nicht. Ich hätte gesagt, wir kommen zum dritten und letzten.
Wir hoffen einfach, dass das Jahr 2026.
Oh ja, danke.
Was gibt's denn da jetzt großartig?
Nix.
Was freuen wir uns am meisten?
Keine Ahnung.
Doch.
Komm, eine kleine Voransicht. Avatar 3 wollte
ich holen.
Ja, die Odyssey.
Der Odyssey.
Das
könnte cool werden.
Das könnte was Feines wäre. Ja, gebe ich dir recht. Nolan ist ja immer ein Garant. War mal ein Garant.
Ist für mich immer noch ein Garant.
Denk an Oppenheimer.
Ja, aber trotzdem. Man kann auch mal Pech haben.
Ja, Tenant. Aber vielleicht schon zweimal Pech.
Tenant.
Vielleicht schon zweimal Pech.
Tenant fand ich nicht so. Habe ich immer noch gern geschaut.
Was?
Ja.
Boah, nein.
Ich fand Tenant jetzt auch nicht so schlimm.
Dune Part 3 hätte ich noch anzubeten hier.
Oh, freue ich mich drauf, weil ich das erste Buch gerade lese.
Alter, du hast schon das Zwerge so gut gefunden.
Ja, ich fand auch den Alter nicht so gut.
Und deswegen freue ich mich auf die 3.
Ich fand auch den Alter nicht so gut. Aber ich freue mich trotzdem auf diese Welt.
Ja, was ist mit Knives Out?
Da freue ich mich drauf.
Der neue Knives Out
zum Beispiel. Der kommt aber sogar noch dieses Jahr.
Der kommt noch dieses Jahr, ja.
Den werde ich auch gucken.
Genauso wie Avatar.
Den werde ich Wahrscheinlich skippen.
Mal schauen. Ja, sonst steht da genau gar nichts, was mich irgendwie interessiert.
Kommt überhaupt das Jahr noch was raus? Weiß ich gar nicht.
Dieses Jahr? Wie viel soll da noch kommen?
Naja, ja, aber da kommt noch auf jeden Fall. Wow, irgendwas Avatar, kam
weil
doch
ja
noch.
Der zweite so toll war.
Ja, der war großartig.
Aber irgendwas kam doch noch das Jahr. Irgendwas dachte ich so, wow, wenn der kommt, dann muss ich gucken. Ich weiß es nicht mehr. Aber
ach, egal, verschwenden wir mal nicht die Zeit von unseren Zuhörern da. Machen wir mal weiter, würde ich sagen.
Ich wollte noch einen Film eigentlich sagen, was ich auch sehr gut fand das Jahr, war The Long Walk.
Ja, nicht gesehen.
Die Stephen King-Adaption.
Habe ich so mittelmäßiges gehört.
Stephen King, der ist ja fast so wie David Lynch. Oh, krasser Übergang.
Jetzt hat er doch einen mega Übergang gekriegt. Oh Gott.
Der guckt mich so kritisch. Ich musste den Mann davon abhalten, noch länger.
Ja, okay, danke. Jahr ich danke dir.
Ja, danke.
Wirklich.
Kommen wir zu Film Nummer 3. Sebastian, wie immer, gebe ich das Wort an.
Willst du noch die Anmoderation?
Ja, die Anmoderation. Hallo.
Der Film heißt.
Heute machst du es wirklich.
Habe ich vergessen. Nee, Der Elefantenmensch heißt der Film.
Ja, Der Elefantenmensch von David Lynch aus 1980. Der Plot ist, sagen wir mal, recht schnell erklärt. Es geht darum, dass ein Typ, der bei einer Freakshow arbeitet, in Anführungszeichen, weil er halt entstellt ist, von einem Doktor gefunden wird und dann, sagen wir mal, langsam wieder aufgebaut wird, geistig und so ein bisschen in die Gesellschaft eingeführt wird. Und um was es geht, ist tatsächlich übertrieben offensichtlich. Es geht um Menschenwürde und darum, dass man Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilen soll.
Ja, nichts mehr hinzuzufügen.
Um was es geht, ja. Die Menschenwürde, also um was es geht, es gibt eigentlich kaum einen Film, wo man es eher mit dem Holzhammer kriegt wie mit dem.
Boah, ja.
Das ist ja.
Das war.
Also so offensichtlich, wow.
Ja.
Man muss sagen, der Film ist von 1980. Ist der zweite Film, glaube ich, von Lynch. Also die, wo ich Lynch jetzt nicht kenne. Regisseur mit. Was hat er denn? Großartiges gemacht. Mulholland Drive zum Beispiel. Lost Highway, Eraserhead und so weiter. Egal.
Dune. Die 80er-Version von Dune, ja.
Die alte.
Dune.
Ja, die alte.
Ja.
Dune. Ist ja vom Villeneuve.
Dune.
Hat er gehört. Dune. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr gestorben. Das ist noch gar nicht so lange her.
Stimmt.
Ja, stimmt. Das war Anfang des Jahres, glaube ich.
Ja.
Ja, schade. Rest in Peace. Ah ja, aber wir haben es jetzt vom Film. Elefantenmensch. Obwohl er von 1980 ist, muss man wieder dazu sagen, er ist schwarz-weiß gedreht.
Ja, schwarz-weiß.
Es sieht, dafür, dass er so alt aussehen sollte oder von 80er ist, sah er recht gut aus. Mir kam es vor, als hätten wir so eine digitale Version gehabt. Also ich würde sagen, das war ein digitales Remaster. Da bin ich mir eigentlich fast sicher.
Die muss auf jeden Fall gescannt worden sein, weil es war eine Blu-ray. Ich fand aber, also ich rede jetzt nicht von der Blu-ray, ich rede von dem Film selbst. Ich fand, er hat sehr gut ausgesehen. Mir gefällt dieser Schwarz-Weiß-Stil grundsätzlich, weil die Kontraste und diese Texturen von Sachen immer deutlich besser irgendwie rauskommen, als wenn es in Farbe gewesen wäre.
Ja, aber wenn ich mir jetzt angucke, im Gegensatz zum Schweigen der Lämmer, der 10 Jahre später war, der, oder 11 Jahre, Entschuldigung, auch mit Anthony Hopkins.
Ja.
Also da spielt er auch wieder einen Arzt, genauso wie da auch. Okay, da spielt er ein Psychiater, da ein Arzt, aber beide Doktortitel, egal. Ist ja wurscht. Fand ich, sah der Elefantenmensch besser aus. Jetzt nicht von der Kulisse oder Szenenbild, sondern wirklich nur von der Blu-ray her. Das war mir bei Schweigende Lämmer argkörnig. Das fand ich bei Elefantenmensch viel besser.
Ja, aber das liegt vielleicht auch am Filmstock, weil Schwarz-Weiß-Film ja sehr viel weniger rauscht. Der hat auch mehr Details schon in, also die Analogversion von dem Film, als ein Farbstock. Und ja, also ich fand auch die, also ich habe vorhin gesagt, dass ich nicht fand, dass Schweigen der Lämmer so krass gut aussieht. Ich fand, dass der Elefantenmensch hat mir gut gefallen. Mir hatten die Kulissen gut gefallen und auch der ganze restliche Stil, wie er gemacht ist.
Die Kulissen fand ich etwas langweilig, aber da gehen jetzt wieder die Geschmäcker auseinander. Bei dir waren die Kulissen langweilig bei Schweigen der Lämmer. Ich fand zum Beispiel die Straßen, das, was man außen alles gesehen hat, alles viel zu sauber. Es hätte dreckiger sein müssen.
Die Stelle war ein bisschen leer, da gab ich dir recht. Gerade am Anfang, als der durch die Straßen läuft, habe ich gedacht, wow, wie viel Dead Space kann man in genau. die Szene reinpacken.
Genau.
Aber gegen Ende ist es nicht mehr so.
Da, wo Marvin gesagt hat, ach, jetzt wissen wir, was da ist in Berlin, weil der Hund da rausgerannt kam.
Mann, die Straße war echt leer.
Die war leer. Ja. Und es sah halt alles nicht so dreckig aus. Es sah alles viel zu sauber aus für viktorianisches London. Also wir haben dann
es war ein bisschen
herausbekommen, das spielt 1880 in London. Und da war es zu sauber für mich.
Es gab aber schon
Szenen, Setting.
Wo... Das Setting war okay.
Ich fand super.
Diese aber Dampfmaschinen und so im Bild waren, das war da ist schon war schon optisch interessant und auch dreckig genug, fand ich.
Gut.
Oder da, wo er ganz am Anfang gewohnt hat, in, wo auch sein
ja.
Besitzer, in Anführungszeichen, Sklaventreiber er, war, das hat schon gut funktioniert. Und als sein Zimmer in dem Hospital, in dem Krankenhaus dann mit den ganzen Bildern und so voll war, fand ich es auch halt optisch interessant. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, ja.
Ich will jetzt nicht in den Himmel loben, es war nicht das Schönste aller Zeiten, aber ja, hat gut ausgesehen, fand es okay.
Ja, es war okay, aber ich hätte es halt gern etwas, gerade die Außenbilder hätte ich gern dreckiger empfunden, aber okay, das ist halt Geschmackssache. Das war mir einfach alles zu leer, alles zu clean. Aber egal, wir gehen ja zum Film über.
Ja, ich fand die Inszenierung nicht schlecht, aber ich muss sagen, sie hat mir immer dann besonders gut gefallen, als es mehr ins Lynchische abgedriftet ist, also als es ein bisschen surrealistisch geworden ist, wenn er seine Träume hatte oder bei der Theatervorstellung ganz am Ende.
Oh, die war so eine... Oh Gott.
Fand ich echt am besten.
Da hat er mich fast verloren, hatte jedes Mal.
Da ist die, wie soll man sagen, die Atmosphäre einfach wichtiger als das, was man sieht. Es kommt auf das Gefühl an, was rübergebracht werden soll. Die anderen Szenen, die normalen Szenen, waren okay, aber nicht so gut.
Also ich fand diese Traumszenen, gerade jetzt zum Abschluss und so weiter, die fand ich richtig schlimm. Auch am Anfang so zwischendrin immer wieder.
Fand also ich die beste Szene.
Das fand ich überhaupt nicht, weil es hat mich jedes Mal so rausgerissen. Der Rest so, recht alles clean und wir haben leicht seichte Dialoge, sage ich mal. Keine Hintergrundmusik und sonst was und dann knallen immer die Dinger dann ein mit eigenen Töse und dieses Soundmixing, darüber brauchen wir euch gar nicht zu retten. Das war ja auch schrecklich.
War nicht so gut, ne?
Also das hat mich eher genervt, muss ich sagen. Und gerade der Abschluss, wow.
Fand ich am interessantesten. Also sind wir nicht einer Meinung.
Nee, da sind wir weit auseinander. Marvin, was sagst du?
Boah. Also die Theaterszene fand ich gut, da ist es mir jetzt nicht negativ aufgefallen, eher positiv. Und bei allem anderen fand ich es jetzt nicht unpassend, deswegen.
Ja, was ist unpassend nicht? Mich hat es einfach nur genervt.
Ich fand es alles ein bisschen sehr so vom Spannungsbogen her sehr flach.
Ja gut, ein Spannungsbogen selber hast du ja kaum gehört.
Nee, das stimmt. Ich fand es aber immer durchweg, also ich fand es immer interessant, aber ich glaube, es ist relativ vorhersehbar, was passieren wird.
Ja, ich finde, die haben aber irgendwie zu wenig draus gemacht. Die hätten mehr draus machen können. Gerade aus der Geschichte.
Ja, ich gebe dir recht. Ich habe das sogar hier aufgeschrieben. Ich finde, da ist auf der einen Seite nicht dramatisch oder melodramatisch genug. Also man schaut ihn sich so an, aber man ist jetzt nicht, es nimmt einen nicht mega mit, jetzt irgendwie das Schicksal von dem. Oder es gibt auch keine so richtigen... Umschwünge, wo man denkt, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Und auf der anderen Seite ist er auch nicht, in Anführungszeichen, besonders intelligent. Die Charaktere sind alle ziemlich eindimensional. Der Typ, um den es geht, ich habe seinen Namen vergessen, der Elefantenmann halt, ist absolut top. Er ist freundlich, er ist gebildet, er hat keine wirklichen Nachteile. Das Gleiche ist für den Doktor, er ist auch mal freundlich und will helfen. Und diese zwei Typen, die ihn so ausnutzen für Geld, sind einfach die größten Arschlöcher ever. Ja, niemand stellt sich da irgendeine Frage zu irgendwas. Es ist halt, die Aussage ist komplett klar.
Ich fand ihn ein bisschen unmutig, den Film.
Genau. Das ist das, was ich auch sagen muss.
Der ist sehr, also wenn ich jemandem die Prämisse von dem Film erklären würde, dann könnte er mir den ganzen Film erzählen. Einfach weil so fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man einfach das Erstbeste runtergeschrieben, was einem zu der Ausgangssituation einfällt.
Ja, irgendwie schon. Ja, also offensichtlich, wollte dem helfen.
Drehbuch ist nicht, das Drehbuch ist nicht großartig intelligent. Das ist jetzt nicht was, wo jetzt der große Preis gewinnt.
Nee, aber es ist auch nicht schlecht.
Nee, schlecht ist es auch nicht. Sagen wir ja auch nichts. Aber ich finde. Ich glaube, der Film hätte mehr so, entweder hat er mich nicht gepackt oder so gefühlsmäßig ist er bei mir einfach nicht angekommen. Das war alles für mich zu, wie du gesagt hast, so einseitig. ganzen Charaktere, gerade die schauspielerische Fähigkeit von Anthony Hopkins, wenn man vorher Schweigende Lämmer gesehen hat und denkt sich so, was macht denn der jetzt hier?
Ich fand das ihn auch sah eher aus. Gut. Ich fand ihn auch da gut, ehrlich gesagt.
Ja, so gut fand ich ihn da definitiv nicht. Weil ich hab's nicht irgendwie verstanden, was der eigentlich da zu bezwecken will.
Naja, es war halt, das Problem ist mehr das Drehbuch, weil es so eindimensional ist. Aber diese Szene, wo er mit ihm redet und ihn versucht, so aus der rauszulocken, aus seiner Isolation, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass er es richtig gut spielt. Oder die Szene, als er mit seiner Frau redet und sich fragt, ob er vielleicht auch ein Problem ist, das fand ich auch richtig gut gespielt.
Ja, das war ja auch okay.
Ich finde auch, das spielt's gut.
Es war okay, kein Thema. Aber da, finde ich, ist einfach kein Gefühl bei mir rübergekommen.
Ja, spielt nicht so großartig wie in Schweigender Lämmer.
Man weiß ja jetzt zum Schluss, wir gehen jetzt mal kurz springen zum Schluss, der legt sich hin, der stirbt. Da ist bei mir nichts übergesprungen. Keine Emotionen oder sonst was. Wenn ich mal jetzt einen anderen Film, ich weiß jetzt nicht, welches Beispiel ich nehme, ich habe so viele Filme auf der Blacklist, was das betrifft, der wird bei mir jetzt nicht auf der Blacklist landen. Nicht wegen der, wie nennt man das, wegen der Gefühle, sondern, ja, wie, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Du weißt, was ich meine.
Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich deiner Meinung. Es ist, man versteht, was es soll, es ist jetzt auch nicht in Anführungszeichen schlecht, aber es knallt jetzt auch nicht in die Magengrube irgendwie. Man denkt halt, ja,
es ist
halt traurig, wenn man drüber nachdenkt, aber man fühlt es nicht.
Genau. Darum.
Aber ein, zweimal im Film dachte ich aber trotzdem kurz, was für ekelhafte Menschen, also wie ekelhaft die anderen Menschen sind, die
ja,
so als...
Ja gut, wo es den Emoto besucht haben.
Ja, ja.
Ja,
da
okay.
Dachte ich schon so, boah, das ist schon eklig.
Aber ich fand die beste Szene tatsächlich die, als er eingeladen wird und die Frau von dem Doktor sich nicht zurückhalten kann, weil das alles so traurig ist. Aber man dann denkt, wow, das ist ja für den eigentlich noch trauriger, aber der ist es einfach nur gewöhnt.
Ja.
Das war richtig. Das war ein bisschen das Schlimmste an dem ganzen Film.
Fand ich auch gut.
Ich fand da eigentlich die Szene, wow, wo muss ich sagen, da wo eigentlich die, was ist das, Theaterschauspielerin oder was das war, wo die den besucht hat.
Das war auch gut,
die
hat auch gut gespielt.
Die Szene war wirklich gut, wo ich gedacht habe, wow. Also da muss ich sagen, Hut ab, aber man hätte einfach mehr draus machen können. Man hätte wirklich einen Film draus machen können, der auch in die Magengrube schlägt. Und das haben sie halt einfach verpasst. Der Film, der ist bei mir emotional wirklich an mir vorbeigegangen. Und das ist schade, bei so einem Film.
Ja, also es war kein kompletter Reinfall, aber
Nee, wirklich, ich sag nicht, dass der Film selber, dass der ein Reinfall war, aber emotional.
Nein, das hat für mich auch halbwegs funktioniert, aber man hätte auf jeden Fall mehr rausholen können. Das waren mehr so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, das ist effektiver, als man erwarten könnte, als sie den relativ am Ende in diesen Affenkäfig einsperren und diese Affen ausrasten.
Mhm.
Das war ja optisch interessant und die Situation war auch
richtig
schlimm.
Ja, aber die haben nichts
drauf
gemacht.
Ja, aber ich fand die gut. Also das war jetzt eine Szene, die, wie soll ich sagen, die hätte man jetzt vielleicht auch emotional nicht so ausschlachten können. Das hat funktioniert, aber dann zum Beispiel die Szene, wo ich gedacht hätte, hey, da hätte mehr machen...
Bahnhof.
Da hätte man mehr machen müssen.
Da, wo er gejagt wird.
War auch eigentlich... Also
nee, da war
die
zu
Jagd
wenig.
War nicht so gut, aber als er am Ende dann natürlich zusammenbricht und sagt, ich bin ein fand Mensch, ich bin trotzdem ein Mensch,
super.
War schon auch sehr gut.
Ja,
fand ich auch sehr gut.
Aber da hätte man auch wieder mehr draus machen können. Es war mir einfach viel zu wenig.
Er hat sich
nichts getraut. Nee.
Ja, das finde ich auch. Aber das, was er erzählt hat, war trotzdem solide.
Ja, aber das hätte er besser erzählen können.
Ja.
Darum geht es. Es geht nicht, dass es jetzt länger gehen sollte oder sonst was.
Nee, anders ein bisschen.
Anders, genau.
Man hätte
emotionaler.
Man merkt leider arg, dass es ein Biopic ist manchmal.
Also er soll auf eine reale Begebenheit spielen und so weiter.
Er tut es.
Ja, den Mann hat es gegeben.
Also
und
das
so.
Problem von einem Biopic habe ich jetzt bei dem jetzt nicht gesehen.
Das habe ich tatsächlich jetzt auch nicht so
gesehen. Das habe ich schon gesehen. Also naja, wenn ich mal Biopics gucke, da sieht man dann die Probleme, aber da war es jetzt nicht wirklich.
Nee, ich finde auch, dass man nicht unbedingt merkt, dass es ein Biopic ist, aber dadurch, dass er sich doch sehr strikt an die realen Gegebenheiten hält, fehlt ihm manchmal so ein bisschen der Mut, da auszubrechen.
Ja, im ganzen Film fehlt ihm der Mut.
Ja.
Irgendwas, er hat sich einfach nichts getraut und das war halt schade.
Ja, wenn man manche Szenen vielleicht noch ein bisschen mehr überzogen hätte.
Ja, genau.
Ja.
Also entweder...
Ein bisschen mehr Overacting oder so, mehr hätten
ja.
Gar nicht mal so schlecht getan im Film.
Entweder das oder man hätte sich noch mehr surreal irgendwie in so eine lynchische Sphäre abdriften können durch den ganzen Film, aber das war auch nicht. Stimmt. Ist kein Lynch-Fan da eben, unser Ingo.
Nee, wie gesagt, Mulholland Drive ist nicht gerade mein Lieblingsfilm.
Ja, dann Lost Highway gucken.
Ja, Lost Highway genauso werde ich.
Inland Empire.
Den habe ich nicht gesehen.
Oder der 80er
Dune. Vielleicht die Eraser. Ich finde den Dune eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Den alten finde ich besser als den neue.
Das ist ein bisschen seltsam. Das ist
seltsam, ich weiß, aber ich bin da eher auf der alten Seite. Aber Eraserhead würde ich mir vielleicht mal noch auch gucken.
Den will ich auch auf jeden Fall noch
der
sehen.
Der ist vielleicht noch bei mir auf der Watchlist.
Und ich habe noch The Straight Story.
Na, ist bei mir nicht mehr drauf, die Liste. Also Eraserhead wäre ja endlich noch von Lynch. Wo ich sehen will.
Kann ich empfehlen. Eraserhead, cooler Film.
Hast du schon gesehen?
Sieht man nicht jeden Tag. Ja, habe ich gesehen schon.
Ah, okay. Hast du den da?
Ich habe den da.
Ah, okay. Ja gut, was soll man jetzt noch sagen zum Elefantenmenschen?
Ich habe nichts mehr tatsächlich.
Also, wir haben heute zwei Filme gesehen, die schwarz-weiß waren. Wir haben zwei Filme gesehen mit Anthony Hopkins. Es war auf jeden Fall spaßig. Das war die letzte Folge.
Für dieses Jahr.
Für dieses Jahr, ja.
Nächstes Jahr wieder einschalten, ihr Banausen.
Aber wir haben auch noch mal mehr Podcasts aufnehmen.
Ja, an uns liegt es ja nicht.
Schere.
Ja. Wir haben halt jetzt schwer beschäftigte Marvin, der sehr wenig Zeit nimmt. Wir sind auch froh, dass er jetzt seine wertvolle Zeit für uns geopfert hat.
Ja, so kann man sagen. Ich habe mich quasi auf euer Niveau herabgelassen.
Mhm.
Und statt mir ordentlich einen reinzuorgeln, sitze ich jetzt hier.
Wir hatten vorher einen Termin und den haben wir abgesagt. Deswegen hat er die Chance. Ja, du konntest ihn immer absagen.
Ja.
So müssen wir es immer machen.
Ja, genau.
So müssen wir sie kriegen.
Ja, toll.
Jedes Wochenende USV-Tausch.
Okay, wir müssen noch unsere Bewertung abgeben.
Ja, die Bewertung, die fehlt noch komplett. So,
wir hatten noch nicht angefangen. Ich.
Ja.
Ja.
Ich gebe 7 Punkte.
7 Punkte, okay. Willst du was dazu sagen?
Nee, ich glaube, ich habe schon alles dazu gesagt. Ich fand es sehr, sehr solide. Man hätte sich ein bisschen mehr trauen können. Es hat mich aber durchgehend unterhalten. Ich fand es eigentlich nie langweilig. 7 Punkte.
Gut. Sebastian?
Ja, ich gebe 6. Ich habe auch jetzt über 7 nachgedacht, aber ich gebe zu, es wäre mir ein bisschen komisch vorgekommen, dem mehr Punkte zu geben als Schweigen der Lämmer.
Ich kann das alles immer.
So, Ingo, bitte.
Ich schließe mich tatsächlich dem Sebastian an. Tatsächlich war, ich gebe auch dem Film 6 Punkte. Ich hätte vielleicht doch gern 7 geben, aber ich kann nicht dem Film dieselben Punkte geben wie Hundred of Beavers. Daher.
Wenn du dich Sebastian schlecht fühlst.
Nee, also er funktioniert, der Film für mich. Die Prämisse, wo er haben will, was er uns Zuschauer sagen will, was er uns immer wieder mit dem Holzhammer in die Fresse haut. Das macht er.
Das kriegt ich habe das Gefühl, ich denke vielleicht die nächsten paar Tage nochmal über den Film nach. Deswegen habe ich ihm 7 gegeben.
Ich glaube, ich denke da gar nicht mehr so viel drüber nach. Nee, bei mir ist es da fast raus. Was hat denn ihr? Habt ihr eigentlich von der Maskerade gehalten?
Die war, glaube ich, in den 80ern ist sie richtig gut angekommen. Das habe ich schon öfters mal gehört. Mhm. Aber, und sie war auch okay. Also, aber ich fand sie ehrlich gesagt nicht so gut. Also es war von der ersten Sekunde an klar, dass es nicht echt ist.
Ja, klar. Es war einfach zu viel. In dem Moment.
Vielleicht gibt es Bilder von diesem Typ, der ist ja echt. Vielleicht hat er wirklich so krass ausgesehen. Aber
kann
ja, sie haben dick aufgetragen.
Ich kann mir nicht vorstellen. Also die haben wirklich arg dick aufgetragen. Und ich hätte es auch wirklich besser gefunden, wenn sie dieses Gesicht länger verdeckt lassen hätte. Also
ja, das
weit über die Hälfte vom Film wäre noch echt cool gewesen, wenn sie das gemacht hätte.
Das haben sie hätte ich tatsächlich auch besser auch gefunden.
Gezeigt. Ja. Aber ja, wie gesagt, solide 6 Punkte würde ich nochmal schauen. Wahrscheinlich nicht. Aber ja. Er hat mich schon erhalten, er hat mich
jetzt nicht gelangweilt. Ich glaube, in so ein paar Jahren Abstand würde ich den schon nochmal gucken.
Ja, ich würde den auch nochmal schauen. Sonst hätte ich auch keine 6 Punkte gegeben.
Du hast ja Hunted of Beavers plus 3 gegeben und guckst schon noch mal.
Negativ.
In 6 Jahren oder so.
Unwahrscheinlich.
Doch, du meinst 6 Jahre und überwege, was für ein Film das überhaupt war.
Ich erinnere mich unheimlich gut an Filme, Ingo.
Ja, das ist auch das Einzige.
Ja, das ist eins.
Das stimmt.
Oh Mann. Ja gut, dann... hätten wir sie durch, unsere letzte Folge des Jahres.
Tatsächlich.
Wir hören uns wieder nächstes Jahr. Wir wünschen euch alle frohes Fest und einen guten Rutsch.
Ja, servus.
Servus.
Bye, bye.